Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Heute ein Superheld, der beim Wichsen erwischt wird, eine Fünftklässlerin, die Spaß am Töten hat und ein Gangsterboss, der leider nichts von Bauholz wissen will. Wir sprechen heute über die Kick-Ass-Filme. Was wissen wir über Hit Girl und Big Daddy aus den Comics? Wie viel würde ihre Waffensammlung kosten? Welche Real-Life-Superhelden gibt's im echten Real-Life? Und was versteht man unter dem Begriff Selbstjustiz? Viel Spaß beim Hören. Hier sind eure Kackis.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
2020, frohes Neues, liebe Leute.
Ja, stimmt, frohes Neues.
Ja, frohes Neues.
Ich bin am Schirm, ist ja schon wieder
genau,
Tage her.
Habt ihr Silvester genauso verbracht wie wir, besoffen, alleine in der Wohnung. Vor Discord. Ja, die Kackis sind zurück. Aus einer kurzen Winterpause melden wir uns zurück. 2021, das Jahr, in dem alles besser wird, in dem die Pandemie besiegt wird, in dem der Typ mit der Perücke endlich ins Gefängnis kommt. 2021 läuft für uns unter dem Motto Glück im Spiel, Pech im Gesicht. Wir sind auch weiter bei euch. Ich begrüße mit mir hier am Tisch mit einem alkoholfreien Bier.
Ja, trockener Januar.
Tobi.
Hallo, mein Name ist Tobias Angenheißer. Das weiß ich jetzt, weil ich nüchtern bin.
Da, auf der anderen Seite. Alter. Auch er, Dry January, wir haben den Drogen diesen Monat abgeschworen, auch er sitzt in einem gewissen Mindestabstand von mir. Hallo Richard.
Ja, abgeschworen, Methadon, ja, hi.
Ja. Und mein Name ist Fred, hallo.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 2021 gibt sich bisher auch echt Mühe, ne? So in den USA scheint es erst schlimmer zu werden und dann hoffentlich besser. Der Wendler ist endlich komplett abgeschrieben.
Der wird rausgeschnitten.
In meiner Hanuta-Packung habe ich neulich normalen Preis bezahlt, waren aber 2 extra drin. Also es wird immer geiler.
Na, schauen wir mal, Alter.
Stimmt. Es gibt eine 1A Gulaschsuppe bei Edeka, von der ich vorher nichts wusste.
Oh ja. Oh ja, die ist wirklich lecker.
Und das war keine Werbung, denn ich werde nicht nennen, wie die heißt.
Nee,
ich weiß es auch gar nicht.
Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ich weiß nur, dass die sau lecker ist. Jetzt im Büro gegessen haben und einen Tag uns so überfressen haben, dass Tobi und ich mit Bauchschmerzen saß.
Oh, das war geil.
An Gulasch, an Dosen Gulaschsuppe.
Nee, die war nicht aus
der Dose. Nee, die
war nicht.
Die ist aus dem Glas.
Ui, ui, ui. Yeah.
Die schmeckt echt, als ob der Oma die gemacht hat.
Ich muss mich ja outen als absoluter Fan der Dosenravioli in pikanter Soße von einer Marke, die ich nicht nennen darf.
Oh, Überraschung. Fred steht auf Ekliges. Wir waren mit dir auf dem Wacken, Fred. Das ist noch deine Gourmet-Seite.
Wie heißt diese Krankheit nochmal? Oder diese Neigung nochmal, dass man auch auf die Idee kommt, Scheiße zu fressen. Dass man so eine Mega-Fixierung auf maximal eklige Dinge hat.
Das hatten wir
in der Stuhlprobe
im Podcast. Also beim A-Team gibt es ja für Murdoch immer auf den Sack von BA. Und der nennt ihn einmal gastrophilen Müllschlucker. da gibt es eine Folge, in der
Murdoch... Pika-Syndrom heißt das.
Da gibt es eine Folge, in der Murdoch davon überzeugt ist, er wäre ein Gourmet. Und die ganze Zeit nur komisches Zeug in sich reinfrisst und ja, das bin ich. Gastrophiler Müllschlucker.
Ich meine, Fred hat vorhin seine Unterhaltung mit uns, wir sehen uns jetzt das erste Mal im neuen Jahr und Freds Unterhaltung startete offiziell mit, ey, meine selbstgemachte Pizza Hotdog war ein Gedicht. ein widerliches Gedicht.
Ich habe eine Pizza Hotdog kreiert, das war ein widerliches Gedicht. Leute,
ein widerliches Gedicht.
Mut zur Barbarei.
So geil. Text von Günter Grass, gesungen von Michael Wendler. Ein widerliches Gedicht.
Mut zur Barbarie.
Ja. Worüber reden wir heute eigentlich?
Leute, wir sprechen heute über den fantastischen Comic-Superheldenfilm Kick-Ass.
Der ist witzig.
Oh Mensch, gut.
Und wir haben schon ganz, ganz oft über Superhelden gesprochen, aber der Film heute ist tatsächlich ein bisschen ein Novum für uns. Warum, werden wir ja bald rausfinden. Tobi,
ja.
Kommt ein Alien in einem selbstgenähten Raumschiff auf die Erde. Was ist Kick-Ass?
Kick-Ass ist ein britisch-US-amerikanischer Spielfilm von Matthew Vaughn, basierend auf dem Comic von... So und so, Miller, nicht Miller, Muller,
Mark Miller.
Oh, Mark Miller.
Entschuldigung, ich habe Bier im Mund.
Ja, wie auch immer. Jedenfalls, genau. Und darin geht es um einen jungen, wirklich Loser, möchte ich in dieser Stelle sagen, weil er gar nichts kann, nicht mal Mathe. Ja. Sagt er ja auch, er ist einfach wie die meisten in seinem Alter einfach nur da. Der beschließt, ein Superheld zu werden, feststellt, dass er das nicht kann, aber es andere gibt, die es können. Und dann drehen alle völlig durch und Mark Strong bringt alle um und wird dann auch umgebracht. Also,
ja. Entschuldigung.
Oh, Verzeihung.
Wir schieben hier voll die Saufparty mit alkoholfreiem, mit alkfreiem Bier. Also wie hier geschlemmt wird und diese und dieses und der Schaum und
ja, Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast mit ASMR-Ambitionen.
Das hatten wir ja jedes Jahr Januar nüchtern aufgenommen, aber da sind auch immer witzige Folgen rausgekommen. Ja. Nüchtern ist mein neues Besoffen.
Ja, Tobi und ich halten vor der Folge auch immer nur eine halbe Stunde.
Jetzt Zusammenfassung 2021.
Nüchtern ist mein neues Besoffen. Ja.
Für nächstes Jahr nehme ich mir vor, nüchtern ist mein neues Besoffen.
Ja Richard, Kick-Ass, du machst ja immer so eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Der Meinungsspiegel, sage ich mal. Richard Kick-Ass, was sagen die Kritiker?
Die sind sich uneins, ehrlich gesagt. Also Kick-Ass hat alles an Kritikerstimmen bekommen, aus dem Publikum als auch von den professionellen Kritikern. Das geht los von sehr positiv zu eher neutral zu negativ zu beschissen. Also die haben einmal, das geht einmal komplett die Runde rum so ein bisschen. Der ist, wenn man nur auf die Bewertungen achtet, ist das so ein Film, den könnte man am besten beschreiben als, wie war der? Meh. Aber nur, wenn man von den User-Bewertungen ausgeht, weil...
Ja, vor allem von den Kritiker-Bewertungen.
Ja, der läuft so unter dem Radar, egal. Ich glaube, bei IMDb 7,3, Rotten Tomatoes 75%, wo man sagt, ja, kann man sich angucken, aber den finden jetzt Leute gut und auch gleichzeitig schlecht.
Ja, das ist so ein Film der oberen Mittelklasse, so was die Bewertungen angeht.
Ah, haben schon viele aber gefeiert. Ich habe den ersten im Kino auch gefeiert.
Ja, das liegt aber nicht daran, dass der so mittelmäßig ist, sondern dass es Leute gibt, die den extrem feiern und die den extrem scheiße finden. Und deswegen kommt halt so eine Mittelbewertung im Endeffekt dabei raus.
Genau, ich muss persönlich, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Unsere eigene Präferenz ist eigentlich, also ich finde den geil.
Ich finde den
saugeil. Ich finde den mega geil.
Ich finde den ersten auch geil.
Der ist für mich persönlich einer der Filme, die man immer haben muss für... Kann auch nebenbei laufen, so wie Iron Man oder sowas. Ja. Kann immer nebenbei laufen. Aber trotzdem, die deutsche Film- und Medienbewertung zum Beispiel, das ist eine offizielle Behörde, die haben den ausgezeichnet als Prädikat wertvoll und nannten ihn auch brutal herausragend. aber was ich am schönsten fand persönlich von allen Kritiken, die ich so gelesen habe, wie gesagt, das ging so komplett drunter und drüber, war von IGN. Die haben das sehr schön zusammengefasst. Eine gewalttätige Superheldenfarce, so überdreht und übertrieben, dass er rationale Kritik ausschließt. Man kann es sich widerlich oder lustig finden. Wir finden es lustig.
Ah, ist schön zusammengefasst.
Ja, ja. Super geil.
Finde ich auch. Ja, das ist von IGN die
also Kritik gewesen. Ich behaupte, dass der Film zwei Sachen, in allem, was er tut, war er nicht der Erste. Alles, was er gemacht hat, gab es auch schon vorher im Kino. Ja. Aber
bis auf Hit Girl vielleicht, aber darüber sprechen wir später.
Okay. Ja, das war auch der größte Knackpunkt bei den Bewertungen, dass die meisten sich an Hit Girl aufgeregt haben. Aber so im Großen und Ganzen, also der Film, das Comic ist ja gelobt worden als sehr, sehr herausragend und sehr hui.
Ich wollte gerade was sagen, Richard. Ja.
Warte kurz.
Das Richard-Syndrom.
Ja, warte kurz, ich bin noch nicht fertig.
Oh Mann, ey, immer das Gleiche.
Jetzt unterbricht der dich dadurch.
Nein,
Richard. Ja, warte, jetzt unterbricht Richard... Fred unterbricht, weil du ihn unterbrochen hast mit, ich bin noch nicht fertig.
Richard, jetzt musst du bitte kurz warten, okay, mit deiner Story. Du machst, immer wenn jemand einen Satz anfängt, unterbrichst du bei der Hälfte und fängst an mit einer 10-minütigen Story, du Schwein. So.
Old habits die hard.
Das Richard-Syndrom. Was wollte ich sagen? Ach so, ich wollte gar nicht so viel sagen. Ich behaupte, es gibt zwei Dinge, an denen man sich da festhalten kann, wo man sagen kann, okay, das hat der Film echt geil und neu gemacht. Erstens, diese brutale Normalität, diese brutal normale Realität, in der ein Superheldenfilm spielt. Mhm. Ja? Mhm. Also, dass die Superhelden nicht in einer bunten Marvel- oder DC-Welt spielen, wo alles möglich ist, sondern dass die auf der widerlichen, dreckigen Kackstraße spielen, wo man sich ein Bein bricht, wenn man sich falsch bewegt.
Ja.
Und zweitens eben, wie er schon gesagt hat, diese super alberne, krasse Brutalität, dass ein 10-jähriges Mädchen, Hit Girl, über die wir noch ausgiebig sprechen müssen, genüsslich Menschen foltert, umbringt, mit automatischen Waffen agiert, mit Speeren Leute durchspießt und einfach einen Heidenspaß dabei hat, Menschen spektakulär zu töten.
Ja. Und dabei dann aber ein ziemlicher, und das glaube ich, ist die größte Schwäche vom Film, das klingt alles sehr abgedreht, das ist wie im Zirkus, aber dann wird es plötzlich Genre. Und das, glaube ich, ist der große Knackpunkt. Das ist zu abgedreht, als dass du es abgedreht lassen sein könntest, wenn du für einen Comicfilm viel Publikum erreichen möchtest. Mhm. Und deswegen hat er ein bestimmtes Genre aufgedrückt kriegt und dann, du merkst immer wieder, dass ihm phasenweise in der Story so die Zähne gezogen werden. Das könnte jetzt abgefuckt werden, es ist auch abgefuckt, aber irgendwie ist es noch im Rahmen des Okayen.
Ja, das ist wie zum Beispiel diese Todesszene von Big Daddy, also zusammenfassend machen wir ja gleich, ich greife jetzt an der Stelle nochmal kurz vor, dass Big Daddy halt so unter diesen furchtbaren Umständen, besprechen wir gleich, gestorben ist, sie ihn dann löscht. So, mega krasse Szene. Ich denke, da sind wir uns einig. Diese ganze Sequenz mit dieser Live-Hinrichtung, total großartig. Aber er kriegt trotzdem noch seine letzten Daddy-Worte.
Ja, genau.
So, die Nummer, ne? So, okay, das war voll geil bis hierhin. Ah, da ist Hollywood. Da ist er. Ja. Ne?
Leute, starten wir mal mit dem ersten Film. Ich mache die Zusammenfassung ein bisschen geraffter heute, damit wir über andere Themen noch länger sprechen können. Dave, der Protagonist, also bei Kick-Ass 1, Dave, ist ein super unauffälliger, wie du schon gesagt hast, Tobi, und uncooler Teenager. Er ist nicht mal ein Nerd, er ist einfach da. Und er wird regelmäßig von zwei Straßenrowdies überfallen. Und weil er angepisst ist, erschafft er sich ein Superhelden-Alter-Ego mit einer selbstgenähten Maske. Kick-Ass. Sein erster Einsatz endet katastrophal. Er wird von den beiden Rowdies zusammengefaltet und vom Auto überfahren, bekommt dann überall im Körper Metallimplantate und seine Nervenenden sind geschädigt. Also seine Superkraft ist im Prinzip, dass er ein bisschen kaputt ist und keinen Schmerz mehr spürt. Oder wenig Schmerz. Ja.
Also er spürt dann noch Schmerz, aber halt nicht mehr so schnell.
Darf ich dich einmal kurz korrigieren? Der Film Kick-Ass wird nicht zum Helden, weil er angepisst ist, weil er ausgeraubt wird, sondern weil er Idealist ist.
Genau,
sondern weil er sagt, es müsste jemanden geben, der mal aufräumt.
Und nicht
also wegkommt. Der macht das aus heroischen Gründen heraus, weil er den Leuten wirklich helfen möchte.
Aber also Fred hat nicht ganz unrecht, weil die getriggert, so der endgültige Trigger war die Tatsache, dass sie schon wieder ausgeraubt worden sind. Und dann holt er sich halt.
Und niemand was gemacht hat, weil jemand sogar das gesehen
hat. Genau, jemand hat nämlich zugeguckt. Dann seht ihr diesen Typen da? Seid doch mal ehrlich, ihr hättet auch nichts gemacht.
Ja, und er wird dann über Nacht tatsächlich zur Internetberühmtheit. Er wird weltberühmt über Nacht, weil er es schafft, eine Schlägerei aufzulösen.
Wo MySpace.
Wo er selber auch voll auf den Sack kriegt. Ja, auf MySpace, die Hörer über 50 kennen es noch. Und er wird dann...
Hörst du den Staub in meiner Stimme?
Und es tauchen dann noch zwei weitere maskierte Rächer auf, die gegen das Unrecht kämpfen. Big Daddy und Hit Girl. Ja, und...
Das sind die beiden, die den Film machen. Also muss man sagen, die sind einfach so cool.
Wie würdet ihr die beschreiben? Tobi, wie würdest du Big Daddy beschreiben?
Batman mit Knarren? Ja, also der sieht aus wie Batman, wo dieser wunderbare, mein absoluter Lieblingskomparse in diesem Film, dem Typen, dem vorgeworfen wird, das Koks geklaut zu haben, der die ganze Zeit nur brüllt, ich hab niemals von Batman gesagt! Das ist so geil. Ja, Mann. Sagt er, dreimal brüllt er das ja und am Ende dann noch so, so, soll es also heißen, dass...
Was ist wahrscheinlicher?
Genau, was ist wahrscheinlicher? Dass du ein kleiner gieriger Pisser bist oder dass Superman mir mal Koks geklaut hat? Batman, Sir.
Ich hab nie was von Batman gesagt!
Ja, und der Nicolas Cage steckt da drunter. Ja. Ich fand es immer weird, dass Nicolas Cage komischer Trucker Hillbilly Bart unter dem Batman-Kostüm durchguckt. Ja.
Das war tatsächlich eine Idee von Nicolas Cage, der das total cool fand, dass der Big Daddy einen Schnauzbart trägt und also beziehungsweise als normaler Typ einen Schnauzbart trägt und als Big Daddy einen noch krasseren Schnauzbart trägt. Ist halt Nicolas Cage, damit müssen wir leben.
Ja. Naja, ist ja auch Teil seiner Tarnung. Er klebt sich den ja auch an. Der Schnauzbart ist ja richtig. Dieser Bart an der Seite, das kann ein Gesicht schon verändern.
Ja, klar, aber diese Logik, ich habe im normalen Leben einen Schnauzbart und als Superheld habe ich einen krasseren Schnauzbart.
Das ist halt Nicolas Cage.
Ja.
Richard, wie würdest du...
Der Mann, eigentlich könnte der seinen Oscar auch mal zurückverlangen.
Wie würdest du Hit Girl beschreiben?
Boah, Schlumpfine auf Drogen? Nee,
Der Joker auf der anderen Seite des Gesetzes?
Ja, der Joker sei schon. Hit Girl ist so die kleine Version von Harley Quinn. Ja.
Ja.
Nur mit Waffen. Mhm. Nee, die ist so ein Karate-Kid-mäßiger Jiu-Jitsu ausgebildetes Kampfkind. Also eins, wo die Bezeichnung Kniebeißer wahrscheinlich sogar stimmt.
Kampfkind, finde ich.
Ja, die ist beißt tatsächlich einmal dabei in den Hals.
Die ist echt so ein kleiner Dreikäsehoch, der aber aus Gag besser mit einem Butterfly umgehen kann, als ich mit einem Küchenmesser, so mit einem Brotmesser ja. gestumpfen. So.
Also Kampfkind die ist auch gut. Also die ist wirklich, die ist die USS Enterprise D der Kampfkinder. Kein Kampfkind ist wie sie, die ist so ja. krass.
Aber wenn wir bei Superhelden-Analogien bleiben, dann ist es eigentlich The Boy-Girl-Wonder.
Ja.
Also Robin.
Stimmt, das hätte...
Das Wunderkind.
Das hätte auch eine Figur aus The Boys sein können.
Ja, das Wunderkind, ja.
Ich meine, der Robin bei Batman Year One von Frank Miller, nicht Year One, ach Gott, worauf beruht denn nochmal Batman wie Superman? Egal, auf jeden Fall dem Comic von Frank Miller, da ist ja Robin auch ein Mädchen. Der letzte Robin, glaube ich, war auch ein Mädchen.
Ach so, aber der hat halt keine... Also der hat maximal Nunchucks und kein Doppelschwert-Speer, kein Schimmer, wie diese Dinger heißen, die man dann auch auseinanderdrehen kann, um damit Nutten aufzuspießen. Also das hat er jetzt nicht.
Das ist die einzige Verwendung dieser Waffe. Was kann man damit machen?
Ja, ey, ohne
das
Scheiß,
ist für Nutten aufspießen,
ja, hat die spezielle Krümmung. In dem Film benutzt sie diese komischen Doppelspeer im ersten und im zweiten Teil immer nur zusammen, um damit Leute abzuschlachten. Außer diese Nutte, das ist das einzige Mal, dass sie dieses Ding in zwei Hälften dreht. Auch stimmt. Völlig sinnloserweise. Und dann schwingt die das so cool und dann zack, zack durch die Tür.
Tobias, wenn ich dich korrigieren darf, die körperlich Selbstständige.
Ja, wir wissen auch gar nicht, ob sie eine Prostituierte ist.
Wir wissen nicht, ob sie eine Sexarbeiterin ist.
Nee, aber sie lutscht 100 Pro für Drogen, weil so sehen alle da in dem Raum aus.
Ja, ja.
Der Rasul heißt da ja, der ist ja auch Drogendealer.
Ja, Big Daddy und Hit Girl, die wollen sich rächen an einem lokalen Drogenboss für den Tod der Mutter der kleinen Familie.
Frank DeMico.
Und dann taucht noch ein Superheld auf namens Red Mist. Und das ist der verwöhnte kleine Lappensohn des Drogenbosses. Und der pflegt sein Superhelden-Image aber nur am Anfang, um Kick-Ass anzulocken. Denn sein Dad möchte die Stadt von den Superhelden säubern. Und Red Mist schafft es schließlich, Kick-Ass und Big Daddy in eine Falle zu locken. Die sollen live vor der Kamera im Internet-Fernsehen umgebracht werden. Sie werden im letzten Moment dann von Hit-Girl gerettet. Big Daddy, der angezündet wird, stirbt aber noch vor Ort an seinen Brandverletzungen. Ja. Und Kick-Ass und Hit-Girl brechen dann zum finalen Racheakt auf. Hit-Girl massakriert die Männer des Drogenbarons. Als Hit-Girl
Als
Hit-Girl in Bedrängnis gerät, taucht Kick-Ass zum Finale auf mit einem Jetpack und massakriert den Rest der Gangster. Kick-Ass und Hit-Girl reiten dann in den Sonnenuntergang, geben ihre Geheimidentität auf und gehen jetzt beide ganz normal zur Highschool. Ja, das ist Kick-Ass 1.
Können wir kurz, ich weiß nicht, hast du vor, alle Charaktere einzeln durchzugehen?
Nee.
Wollen wir kurz einmal Mark Strongs Frank DeMico, Lob preisen.
Ja, Mann.
Als wahrscheinlich geilster Gangsterboss der Filmgeschichte. Ja. Also Mark Strong als Gangsterboss, sorry, ist eh immer geil. Ne? Ist eine Win-Win-Situation.
Das war ein Film der Drogenbaron, die mit der Halbglatze. Ja,
genau, super, also das Racheobjekt.
Gibt's auch einen Grund, warum, wer hat den nochmal gemacht? Matthew Vaughn ihn auch für Kingsman und Co. halt auch gleich wieder rangeholt hat. Ja. So, der passte wie die Faust aufs Auge. Dass sich dieser arschernste, sehr, weißt du, dieser Mann hat Werbung gemacht für Aston Martin, richtig geil.
Der Rolex.
Der war ein richtig, richtig geilen Werbespot. Ist so ein richtiger Machertyp, einen, den du halt wirklich
Gentleman.
Vom Weiten siehst und auch wenn er irgendwie schiefe Zähne hat und eine Glatze, den du halt sagst, boah, irgendwie, der hat was. So, der sieht aus wie ein ausgespuckter Kirschkern, aber der fickt dich ins Gesicht halt. Ne? Ja. Und dass der bei sowas mitmacht und so arschernst auch mit so einer tiefen Stimme solche vollkommen bescheuerten Rollen so arschernst spielt, ist richtig geil.
Das ist so geil, wie er da, weißt du, am Anfang besagte Szene mit dem, ich hab nie was vom Batman gesagt, er setzte sich zu seinem Sohn ins Auto, der so, im Hintergrund hörst du den Typen übrigens noch weiter schreien und wie er erschossen wird und so, und er sitzt dann da, wir kommen zu spät ins Kino, Dad. Ja, wieso? Wir verpassen nur die Trailer. Ja, aber ich wollte noch Popcorn. Okay, weißt du was? Marco, du besorgst uns Popcorn, wenn wir da sind. Willst du noch Gummibären? Und Gummibären. Willst du eine Pepsi? Okay, und eine Pepsi. Und ich hätte gerne ein Icy. Was vom Blauen und was vom Grünen. So im Hintergrund. Das ist, Alter! Oder wo der diesen Kick-Ass Nachahmer da auf offener Straße verprügelt und er schießt. Schnitt, er sitzt da, zieht sich eine Lime Coke. Das war ein verdammter Nachahmer! Daddy, ich will eine Kick-Ass-Party, verdammte Görm!
Daddy, ich will eine Spider-Man-Party, okay, ich will eine Superhelden-Party, okay, aber eine Kick-Ass-Party.
Und die sind immer, der hat ja einen Laden, ne? Also der macht ja in Bauholz, so als Tarnfirma, ne? Und dann ruft er seinen Kollegen an, ja, also wir haben keinen Drehstock mehr, wir haben jetzt nur so eine moderne Holzmikrowelle. Was machen wir denn jetzt? Du verwechselst mich, glaube ich, mit jemandem, der sich für scheiß Bauholz interessiert. Hör auf, mich zu nerven! Legt halt wieder auf.
Ja, Mann. Alter. Aber sind wir mal ehrlich.
Was soll man jetzt machen? Ja, greif und die Spüle, ist so ein Hammer.
Ja, ich bin dann so,
aber
sehe ich aus wie jemand, der sich für scheiß Bauholz interessiert.
Sind wir mal ehrlich, wo ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, jetzt nach ein paar Jahren, sind wir mal ehrlich. Eigentlich ist Kick-Ass selber in dem Film doch voll scheißegal. Eigentlich ist Kick-Ass doch nur ein Vehikel, um an Hit-Girl zu kommen.
Ja, und dann Mark Strong halt eben.
Hit-Girl ist der Film. Ich behaupte, Hit-Girl ist der Film. Und das,
er ist halt ein Katalysator, weil dadurch, dass halt Big Daddy und Hit-Girl so gut im Verdeckten arbeiten, erreichen sie halt nicht die Popularität und die Aufmerksamkeit, die Kick-Ass als Idiot in der ganzen Geschichte ja generell. Also Kick-Ass ist ein klassischer Katalysator-Charakter. Weil dadurch, dass er Aufmerksamkeit generiert, können die weitermachen. Weil vorher, die jagen ja den Demiko und kommen ja nicht an den ran.
Ich kann dazu was sagen. Da gibt's in der Entstehungsgeschichte dieses ganzen Comic-Film-Imperiums, nenn's jetzt mal ganz dumm, gibt's Hinweise. Und zwar der Autor, der Miller, der ist 2006 hingegangen und hat einen Comic geschrieben über Hit-Girl und Big Daddy. Und hat das aber irgendwann an ACTA gelegt, weil es nicht funktioniert hat. Das hat er auch nie veröffentlicht. Mhm. Er meinte, es funktioniert einfach nicht. Die Charaktere sind cool. Aber er kriegt keine funktionierende Geschichte hin. Ein paar Jahre später ist er hingegangen und hat auf das Comic, wie es nachher ist, kommen wir gleich zu sprechen. Ich will jetzt nur kurz diesen Entstehungsweg kurz skizzieren. Dann ist er ein paar Jahre später, also ich glaube 2008 war es, hingegangen und hat einen Comic über sich selbst geschrieben. Weil er ist als Jugendlicher mit seinen beiden Kumpels verkleidet durch die Straßen auf Patrouille gegangen. Okay. Völlig Sinn, also ist natürlich nichts passiert so, ne? Aber die haben halt eben genau das gemacht und darüber hat er einen Comic geschrieben. Festgestellt, das ist auch nicht so geil. Mhm. Und hat die dann zusammengefahren, hat das Matthew Vaughn vorgeschlagen, weil die sich über Ecken kennengelernt haben.
Dem Regisseur.
Genau, und die haben dann zusammen das Drehbuch und den ersten Comic, ne, die ersten zwei Comicbände, glaube ich, zusammengeschrieben, beide.
Ja, ist ja oft so, dass Künstler 30 irgendwie Entwürfe schreiben, die alle so halbgeil sind und dann eine richtig fette Sache daraus zusammenschmelzen.
Aber deswegen das Spannende, also es gab einen Comic ohne Kick-Ass, nur mit Hit-Girl und Big Daddy, aber der meine von Miller einfach nicht funktioniert.
Was übrigens, und das wollte ich nur anmerken, was übrigens in also die Kick-Ass-Reihe geht ein bisschen, die geht ja von 2008 bis 2014. Und seit 2015 gibt's jetzt die Standalone Hit-Girl-Reihe und in den Hit-Girl-Comics, da ist das, was er ursprünglich mal angedacht hat für dieses Einzelcomic, ist als Rückblende verarbeitet. Weil in den Hit-Girl-Comics ist Big Daddy ja auch schon dann Geschichte. Und da hat er das dann wieder aufgegriffen irgendwann.
Lass uns doch darüber tatsächlich jetzt gerade reden, weil es gut passt. Richard, du hast in die Comics ein bisschen reingeguckt.
Oh ja.
Was?
Ich habe die erste komplette Kick-Ass-Reihe, habe ich mir jetzt die Woche gegeben und gelesen und
lassen. Wie sind die so und was ist da anders als bei den Filmen?
Die sind mega, Alter. Die sind richtig, richtig geil, weil das Prinzip von diesen Comics ist, dass Mark Miller die angefangen hat zu zeichnen, weil Mark Miller ist davon... Muss man einfach mal erwähnen.
Geschrieben, nicht gezeichnet.
Geschrieben, gestimmt. Mark Miller ist ein richtig, richtig krasser Comic-Nerd. Der ist ein richtig, richtig krasser Comic-Fan. Einfach, da war das klar, dass der irgendwann nochmal Comic-Autor halt wird. Und der wollte einen Comic machen unter der Prämisse, wenn Spider-Man mit dem Problem von Peter Parker als realistisch gesehen wird, dann macht er jetzt Ultrarealismus. Mhm. Und wie Tobi das schon sagt, er nimmt halt seine eigene Vergangenheit und Sachen, die er noch in der Schublade hatte und hat daraus halt Kick-Ass gebastelt.
Entschuldige, da gibt's noch eine ganz lustige Geschichte. Der Name Dave Lesuski oder wie der heißt.
Lesuski, ja.
Lesuski, der hat so einen total bescheuerten Namen. Basiert auf einer Auktion. Die haben so eine Auktion gemacht, um Geld zu verdienen für den Film. Kann ich gleich noch mal ein paar Sachen zu sagen über die Finanzierung. Und derjenige, der bei der Auktion am meisten Geld spendet, darf bestimmen, wie der Charakter heißt. Und der Typ, der das war, hieß Dave Lesuski. Wer auch immer das
geil,
ist. Aber
geil.
Deswegen heißt die Hauptfigur Kick-Ass so.
Dadurch, dass Film und Drehbuch so ein bisschen, Film und Drehbuch sage ich schon, dass Drehbuch und Comics so ein bisschen simultan entstanden sind, hatten sich halt der Matthew Vaughn und der Mark Miller halt darauf geeinigt, dass die sich in dieser Mache, weil der Mark Miller hat nicht an dem Drehbuch mitgeschrieben. Er hat aber die Beats, die er von Matthew Vaughn bekommen hat, diese Story-Beats, also jetzt passiert ihm das, deswegen macht er das.
Ja. Es fällt mir gerade etwas schwer, dir zu folgen. Du springst gerade von A nach C nach D. Wie kann ein Drehbuch simultan mit dem Film entstehen.
Nein, ein Drehbuch simultan mit dem Comic.
Comic, ja. Die sind gleichzeitig
entstanden. Genau. Ernsthaft?
Ja.
Ach, das sagst also, du so im Nebensatz?
Krass. Das habe ich gerade auch schon gesagt. Ja. Der hat's nur wiederholt.
Ja, ganz genau.
Der Fakt war schon längst ausgesprochen.
Nee, aber Fakt ist wirklich, das Comic und das Drehbuch sind simultan entstanden. Während der Film in der Mache war, war das Comic gerade erst fertig. Die haben einen Monat, nachdem der Film released wurde, konnte das Comic erst verkauft werden, weil das durch mehrere Instanzen durch musste. Also das war wirklich, das war eine ganz, ganz knappe Kiste halt. Das, was du, wenn du im Film siehst, dass gesagt wird, jetzt werden Kick-Ass-Comics verkauft, ne? Mhm. Das waren die echten ersten Drucke, die sie da halt gezeigt haben. So.
Also der Film war mit ich sag mal, Werbeträger für diesen Comic und das nicht nur wie normalerweise, wir machen jetzt zum Beispiel Scott Pilgrim in Europa bekannt, dadurch, dass es einen Film gibt, sondern da ganz gezielt, das Ding war mit, also Teil des PR-Universums, dass Comic und Film mehr oder weniger gleichzeitig rauskamen, weil sie gleichzeitig geschrieben wurden.
Ja, Richard, zum Comic. Die groben Unterschiede so zwischen Film und Comic.
Sind gar nicht mal so sehr extrem. Also von dem Storyaufbau her ist alles relativ gleich. Also es passiert so genau das Gleiche. Kick-Ass will ein Superheld werden, wird zum Superheld, baut sich selber seinen Shit zusammen, gerät ins Visier der Mafia, kriegt auf die Fresse, trifft Hit-Girl und Co. Genau das passiert alles wirklich auch eins zu eins im Comic so. Der Film hat sich dahingehend halt ein bisschen künstlerische Freiheit genommen. Also das Kostüm sieht ein bisschen anders aus. Im Film hat Kick-Ass einen offenen Mund. Das hat er im Comic nicht. Und im Comic ist zum Beispiel, ist er auch ein kleiner, dürrer, blonder Nerd. Also wirklich ein richtig krasser Comic-Nerd halt einfach. Natürlich so ein bisschen Charakterdesign ist ganz anders. Big Daddy sieht vollkommen anders aus. Im Film ist es halt ein sehr schlanker, Blauhemden und Cardigan, also so Strickwesten drüber tragen, da sehr, sehr lieber Papa. Im Comic ist das ein fleischfressender, ultra rechtsradikaler Patriot.
Ja.
Oh, krass.
Ja, Big Daddy sieht im Comic aus wie der Punisher. Deswegen konnten sie ihn nicht übernehmen, weil den Punisher gibt's halt schon. Mhm. Und Mark Miller hat sich über den Punisher halt lustig gemacht, weil so dieser übermännliche Superheld, der Punisher, ne? Und Big Daddy ist halt im Comic, sieht er halt aus wie der Punisher, gibt seiner Tochter und sich, gibt jeden Tag nur Fleisch zu essen, lässt sie Waffennummern aufsagen. Also dahingehend,
was ihr
Training angeht, ist dann schon ziemlich gleich. Aber zum Beispiel, der ist ultra rechts und totaler Patriot und sagt zum Beispiel auch, es gibt eine Textzeile, die war ziemlich geil. Da fragt er seine Tochter, während sie da am Schnitzeln sind, Hit-Girl, was ist eigentlich die perfekte Definition von den Demokraten? Oh, das ist einfach. Es ist ein abgefuckter Vollidiot, der für das Töten von Babys einsteht, aber Talkrunden veranstaltet für Serienmörder. Ganz recht, meine Kleine.
Das ist ja abgefahren. Im Film haben sie sich überhaupt nicht getraut, denen da noch so eine Note zu geben, weil im Film ist ja eigentlich die ganze Zeit klar, das sind die Guten. Okay, darüber müssen wir später noch diskutieren, ja, genau. bei einem weiteren Thema, aber da müssen wir später bei so Vigilantismus und Selbstjustiz noch drüber diskutieren, über die beiden, wie wir die einordnen, aber ja, krass.
Also die gesamten Charakter- und Heldenmotive sind im Comic sehr viel negativer. Also Big Daddy ist ein totaler Flachwichser, Kick-Ass ist phasenweise auch ein richtiges Arschloch, weil der ist so ein kleiner sassy Penner. Der fängt halt nicht an, ein Held zu werden, sein zu wollen, weil er heroisch ist, sondern weil er den Superhelden im Comic nacheifern möchte. Mhm. Weil er ein totaler kleiner Narzisst ist, der meint, kann ich auch halt, ne? Und dann aktiv auch Streit sucht.
Er will also berühmt werden.
Ja, im Film vereitelt, ja, genau, im Film versucht er ja, einen Raubüberfall zu vereiteln, eben von diesen Typen, die ihn da immer wieder abziehen. Ja. Im Comic sucht er sich Stress mit Leuten, die einfach irgendwo in der Gasse einfach ein beschissenes Graffiti halt irgendwo an die Hauswand malen und fängt den einen halt irgendwie an, als Neger zu beschimpfen, den anderen als so einen Drogenmexikaner und er sucht wirklich aktiv Streit und kriegt dann richtig auf die Fresse.
Aber das finde ich total weird, weil ihr jetzt gesagt habt, dass Film und das Drehbuch und Comic so ein bisschen parallel entstanden sind, finde ich das total weird, dass es dann so krasse Unterschiede gibt in der Charakterzeichnung.
Das sind halt zwei Seiten einer Medaille, ne?
Ja, nee, aber das finde ich ja mehr. Weißt du, bei den anderen Sachen, wenn wir bei Iron Man darüber sprechen, in den Comics war es in den 70ern so, heute im Film ist es so, klar, verstehe ich. Da hat halt der Regisseur andere Entscheidungen getroffen. Aber wenn das Drehbuch parallel zum Comic
von den gleichen Leuten
entsteht, von den gleichen Leuten, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, geht nicht in meinem Kopf rein.
Das Comic hat sich halt Sachen getraut, die sich der Film einfach nicht trauen konnte.
Genau. Weil also das ist es. Die haben sich auch aktiv dafür entschieden, manche Dinge zu entschärfen. Es gab in der, also die Produktion des Films, als das Drehbuch dann irgendwann fertig war, gestaltete sich als extrem schwierig, kein Studio wollte diesen Film haben. Also keiner wollte den drehen. Also nicht mal drehen, geschweige denn distributieren. Also die wollten, also die, das Hauptargument war Hit Girl. Die haben gesagt, entweder Hit Girl älter.
Wir haben das Kampfkind.
Oder, genau, also sie soll entweder älter oder raus. So, das waren die beiden Optionen, sonst wollte es keiner drehen. Mhm. Matthew Vaughn hat dann gesagt, nee, leck mich, Leute, so das, wie es halt nun mal ist, Hit Girl ist praktisch das Herzstück des Ganzen. Das ist der Grund, warum man Werbung machen kann. Es bleibt also selber drehen. Ah. Und da hat er dann halt eben versucht, Kohle ranzukriegen. Der unter anderem hat Plan B, also Plan B hier,
Brad Pitts
Produktionsfirma hat ein bisschen Kohle reingeschmissen. Er hat solche Veranstaltungen, die ich vorhin meinte, wo der Name dann auch viel ins Leben gerufen, um Kohle ranzukriegen und so weiter. Die haben dann irgendwie 26 Millionen Dollar zusammengekriegt, konnten damit dann drehen. Und als der Film dann fertig war, also fertig gedreht war, fertig geschnitten war und so weiter, gab es dann eben Testvorführungen, wie es die üblicherweise so gibt. Es gab aber noch keinen Verleihern. Also die haben auch alle gesagt, Leute, mit dem Drehbuch kriegt ihr keine Kinorechte. Das wird niemand machen. Niemand wird diesen Film ausstrahlen.
Ach, super geil, Herausforderungen.
Ja, genau. Und Matthew Vaughn hat sich halt angenommen, mit Miller halt zusammen. Ja. Und das Testpublikum ist völlig ausgerastet. Die fanden den Film halt saugeil. So, ne? Und danach, da muss man sich mal wegtun, Paramount, na warte mal, was? Universal ist es, glaube ich, die den jetzt raus gepublished haben. Ich glaube, es war Universal. Jedenfalls, Matthew Vaughn wollte so und so viel Geld, ich weiß nicht mehr, wie viel es war,
ja,
von Universal haben. Wenn sie den Film halt dingsen, ne? Die haben nach dieser Testvorführung sogar mehr Geld gegeben, als er ursprünglich haben wollte. Weil das Publikum so begeistert war. Voll so, geil. Ja, okay, ey. Da ist auf einmal von allen Seiten Geld zugeschissen worden. Mhm. So, wir wollen den Film haben und wir bringen den ins Kino. Wir trauen uns.
Kannst du mal sehen, Money Talks, ne? Und ich find's halt so witzig, dass die meisten auch im Nachgang, die meisten Kritiker und Co. sich ausgerechnet an Hit Girl gestört gefühlt haben. Gerade im, sorry, aber waffenfreundlichen Amerika, wo halt Kinder noch und nöcher, wo du nicht in Kilometer pro Stunde misst, sondern in Meilen pro School-Shooting. So.
Ja, Kritiker beschwerten sich, der Film, Zitat, fetischiere die 11-jährige Killerin und erkläre Hit Girl trotz ihrer blutigen Gewalttaten zur ehrenwerten Heldin. Da haben sie im Prinzip recht, muss man schon ganz ehrlich sagen. Und ja, Elternvereinigungen beschwerten sich bereits nach Veröffentlichung des Trailers, hauptsächlich aber über die rüden Sprüche. Kaum jemand beschwerte sich über die, also in den USA, in der öffentlichen Wahrnehmung, vergleichsweise wenige, kaum jemand beschwerte sich in der Öffentlichkeit über die Gewalttaten selbst, sondern der Stein der, wie sagt man?
Casus Knactus,
der Dingsbums des Blabla, mir fällt das Sprichwort nicht ein, das ich angefangen habe.
Zünglein an der Waage?
Woran sich die meisten aufgehängt haben, war die rüde Sprache, die Schimpfworte, die sie bekommen. Das ist auch wieder typisch Amerika. Leute kriegen eine Kugel in den Kopf, aber man sieht eine Titte.
Ja.
So, scheiß drauf, 1000 Menschen werden umgebracht, aber wenn eine Titte zu sehen ist, dann wird das Ding...
Das versaut unsere Jugend!
Genau.
Scheiße.
Oh ja. Ja, Prinzip Disney, wer man sieht einen Arsch.
Aber nochmal zurück zu diesem Produktionsding, das muss man sich auch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Kick-Ass ist ein Indie-Film, also der ist nicht von einem großen Studio, kann man so sagen, ne?
Nee, das ist ein Independent-Film, ja.
Und im knapp 30 Millionen Budget, zum Vergleich, im selben Jahr kam Iron Man 2 mit 200 Millionen. Okay, da ist halt auch viel mehr CGI und Anzug-Gedöns und so drin.
Geht. Also Kick-Ass hat einen sehr, sehr hohen Anteil an CGI-Einstellungen, weil sie so wenig Geld hatten.
Ja, aber also das ist schon, also 30 Millionen für einen Superhelden-Kinofilm in den 2010ern ist schon lächerlich wenig. Man kann im Prinzip sagen, dass es ein B-Movie ist, so rein vom Wirtschaftlichen her.
Ja, also wenn ich nachher, ich glaube, es war Universal, eingestiegen wäre als großer Verleiher, dann wäre es ein B-Movie, ja.
Mega krass.
Also von den Produktionsumständen
her ist es ein Bier. Also an ein paar Ecken im Film sieht man's. Wenn ihr den Film nochmal anguckt, liebe Hörer, achtet am Schluss, wenn Kick-Ass mit dem Jetpack alle abmetzelt, achtet mal auf das Jetpack. Ja, das sieht aus, als hätten die das mit Sachen aus einer Küche zusammengebastelt, mit Alufolie. Das sieht voll scheiße aus.
Das ist schon, also das sind mehrere so Sachen. Die haben halt auch unfassbar viel vor Greenscreen gedreht. Einfach, weil sie kein Geld hatten, um an Originalschauplätzen zu drehen.
Ja.
So, ne?
Ist auch sowieso, die Stadt New York, es spielt ja in New York und es ist halt scheiße teuer, in New York zu drehen. Aber sie hatten halt genug Geld, um in England und in Kanada und irgendwo noch halt zu drehen. Sie sind trotzdem auch hin und her gereist, um das Ganze zu machen.
Ja, und auch wenn George Lucas uns mit den Star Wars Prequels was anderes erzählen wollte, Greenscreen ist immer die schlechtere Variante. Ja. Die beste, aber auch teuerste Variante ist halt immer, mach's in echt.
Ja, so der Unterschied zwischen Hobbit und dem Herr der Ringe, ne? Hobbit komplett vor grün, sieht irgendwie alles künstlich aus und kacke. Herr der Ringe halt keine Kohle für so einen Scheiß gehabt, aber halt vor Ort gedreht, weil damals war das noch umgekehrt, da war CGI teurer. Ja. Sieht halt viel geiler aus. Ne?
Ja. Ein gut gemachtes Kostüm sieht immer 30 Mal geiler aus als ein CGI.
Genau. Aber ich glaube, das ist auch mit der Grund für die größeren Unterschiede zu dem Comic, weil das Comic ist wirklich, also warum der Film halt ein bisschen runtergebügelt wurde, weil wenn du einen Film hast, der so auf der Kante halt schon steht, dann kannst du eigentlich nicht das bringen, was das Comic halt gemacht hat, weil das Comic hat auch mehrere geile Twists halt einfach drin, die aber wahrscheinlich in dem Film, wenn der eh schon auf der Kippe steht, das Risiko wollte wahrscheinlich einfach keiner eingehen. Wenn du sowieso schon Geld ausgeben musst, wenn du sagst, so, hey, ich will aber, dass Hit-Girl jemandem das Bein absäbelt, ja, du musst auch die Kohle haben, dass das CGI bei ihm
bezahlen kannst. Das zu zeigen,
na klar. Ja, ganz genau. Wenn du halt auf diese Bullet Points, sagt man dann so schön, wenn du darauf dann halt wirklich Wert legst, dann muss dann irgendwas anderes im Drehbuch dann halt drunter leiden, weil sonst wird der Film zu lang. Das Comic ist auch gar nicht kurz, wirklich. Denn dadurch, dass die Charaktere halt auch anders sind, sind die auch viel, viel vielschichtiger. Und da sind halt zwei richtig, richtig geile Twists drin, die der Film halt nicht hat, die ich halt ziemlich cool finde, weil das Red Mist ja der Sohn von dem Mafia-Boss ist.
Wenn ihr es nicht hören wollt, spult kurz 2 Minuten vor, aber erzähl's kurz.
Nee, aber Red Mist ist ja der Sohn von dem Mafia-Boss, das sehen wir im Film ja von Anfang an. Da ist es ja dann, da formuliert er sogar noch seinen Plan. Ich gebe mich als Superheld aus, so kommen wir an Kick-Ass ran. Im Comic erfährst du das erst relativ kurz vor Schluss, dass der sein Sohn ist. Und da ist auch die Dynamik zwischen denen ganz anders, weil Red Mist wird da von Kick-Ass eher bewundert. Also die haben so eine große Bruder-Kleiner-Bruder-Dynamik da eher. Mhm. Und Red Mist ist auch voll wie sein Vater da. Also der hatte auch keine Gewissensbisse irgendwie, dass er Kick-Ass jetzt ans Messer geliefert hat, was im Film ja ist. Im Comic, ey, null Reue. Da ist ihm das sowas von egal. Da hofft er noch, dass die Batterie, die Autobatterie, die sie dann bei der Folterszene an seine Eier anklemmen, richtig wehtut und solche Sachen. Ja, da gibt's eine Szene.
Ist er da schon der Motherfucker?
Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Also
der ist, Motherfucker!
Der ist da richtig krass drauf. Also das ist halt ein Twist, der halt vom Film sofort halt weggegeben wird. Und der andere Twist, das ist halt richtig geil. Das ist nämlich Big Daddy. Big Daddy erzählt im Comic, genau wie im Film, dass er ehemaliger Polizist ist und mit Hit-Girl seit Jahren auf der Flucht ist. Mhm. Was aber gar nicht der Fall ist. Nämlich kurz bevor er halt stirbt nach seiner ganzen Folterlage. Also im Film wird er angezündet, im Comic wird er verprügelt ziemlich heftig und dann wird ihm am Ende in den Hinterkopf geschossen. Da ist es so, dass er kein Polizist ist, sondern ein Buchhalter. Jetzt muss ich selber nochmal rauskommen. Mhm. Er ist Buchhalter, der seine Tochter entführt hat. Der aber absoluter Comic-Nerd ist und die letzten 10 Jahre seines Lebens geplant hat, mit seiner Tochter zusammen seine Comics verkauft hat, dadurch über 1 Million Dollar gemacht hat und damit das Superheldenleben, weil er eben so fanatisch ist, seiner Tochter nur vorgelebt hat, damit sie ein interessanteres Leben hat als er.
Okay.
Das gibt's doch nicht.
Das fand ich krass, weil dadurch macht das Comic alles, was Hit-Girl und Kick-Ass und so gemacht haben, alles zunichte, die haben für nichts gekämpft. Und er sagt sogar noch, diesen Mafia-Boss, den gibt es zwar, aber der hat mit denen überhaupt gar keine Verbindung. Die jagen den nur, weil sie einen Antagonisten brauchen. Und
also dieser ganze Scheiß basiert auf einem Hirngespinst.
Auf einem Hirngespinst. Und das ist halt, und als ich das gelesen habe im Comic, hat es mich getroffen wie ein Schlag, weil weißt du, was das bedeutet? Die Moral von der Geschichte im Comic ist eigentlich, hey, zu tief darin einzutauchen, ist nicht gut.
Ja.
Also
dieses Comic-Heft.
Nee, nicht nur dieses. Ein Comic-Fan, Mark Miller ist ein heftiger Comic-Nerd. Ein Comic-Nerd sagt mir, Junge, du solltest ab einem bestimmten Punkt solltest du aufhören.
Ja. Aber krass, wie geil, dass er durch das
Verkaufen. Also dein Phantom kann auch gegen dich gewendet werden.
Wie geil, dass er durch das Verkaufen dieser Comics diese 1 Million Dollar, sagst du, verdient hat, weil.
Über 1 Million, sagen sie.
Weil als ich den ersten Film gesehen habe, hat sich mir eine riesengroße Frage gestellt. Woher haben Big Daddy und Hit Girl die Kohle für diesen Raum mit den Waffen?
Das sehen wir im Prinzip in dem Film. Das wird so angedeutet. als die Höhle da von Ra's al Ghul auseinandernehmen, also der erste Auftritt von Hit Girl als Hit Girl, die nimmt am Ende das Geld von dem Typen mit. Und scheinbar rauben die Leute aus, die sie...
Ach, okay, das ist jetzt aber schon interpretativ, Tobi.
Total, das wird halt nur gezeigt. Also es wird jetzt nicht genau...
Also pass mal auf, die sind ja da...
Man spricht sie von 30 Millionen.
Die sind ja da in einem Raum voller Sturmgewehre und Pistolen und anderes Gedöns. Und ich habe meinen Browserverlauf mal wieder komplett gefickt für die Recherchen. Es hat mich einfach selber auch interessiert. Ich wollte wissen, wie teuer sind denn solche Waffen?
Ja? Was im Darknet?
Wie teuer sind solche Waffen? Und naja, du kriegst eine Kalaschnikow auf dem Schwarzmarkt schon so ab $300. Aber da musst du dich dann wirklich irgendwo auf dem Balkan in so einer illegalen Pokerhölle rumtreiben. Also der Preis für Waffen auf dem Schwarzmarkt hängt sehr stark davon ab, wo du gerade bist und wie gefährlich das ist und was das für eine Waffe ist.
Laut Lord of War kann ich in Sierra Leone schon eine zu dem Preis eines Huhnes erwerben.
Also ich habe, um es mal konkret zu machen, ich war auf amerikanischen Webseiten, wo Waffen verkauft werden und habe mir da Preise angeguckt. Ja, du musst da auch tatsächlich nicht lange recherchieren, um das Zeug zu finden. Eine Pistole kriegst du, billige Pistolen kriegst du schon ab $200 ungefähr. Ja. Hochwertige Pistolen, so wie zum Beispiel die Walther P99, die James Bond auch benutzt, die glaube ich auch die deutsche Polizei benutzt, kostet dich schon rund $1,000 roundabout. Ja? Spezielle Modelle, spezielle Pistolenmodelle, dann bis zu 5K. Das G36 der Bundeswehr kostet die Bundeswehr pro, so ein Sturmgewehr, ne, das kennen wahrscheinlich die Leute vom Counter-Strike-Spiel. Das ist halt so ein normales Sturmgewehr, halbautomatische Waffe, also zack, 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 ist keine Maschinenpistole, die ganze Zeit Dauerfeuer macht, aber die kann halt so bum, bum, bum schießen. Ja, tolle professionelle Beschreibung von halbautomatischen Waffen. Also die lädt selbst nach.
Ich habe so ein Dum-Dum-Geschoss, so ein Bum-Bum.
Die kostet die Bundeswehr pro Stück rund 2.000 €. Das ist aber nur deswegen so günstig, weil die Bundeswehr das in einer riesengroßen Massenlieferung von Heckler und Koch ist es, glaube ich, bezieht.
Und die offensichtlich aus dem 3D-Drucker kommen.
Ja, genau. Also wenn du das in echt so, also die G36 habe ich jetzt nirgendwo im Laden gefunden für Zivilisten zum Kaufen, aber die wird deutlich teuer sein. Ich war in US-Waffenshops und da waren die günstigsten halbautomatischen Gewehre bei rund 1.000 €. Das sind aber eher so die Billo-Modelle, das ist so das gut und günstig, sag ich mal.
Das reicht zum Töten, aber nicht für lang.
Viele Modelle, ungefähr 10.000.
Wie lange willst du denn töten?
Also es gibt auch hochwertigere, frag mich nicht, was die können. Die Geilen haben immer das Wort taktisch mit drin. Ich weiß nicht, was das konkret bedeutet, aber die Guten haben immer irgendwas mit taktisch im Wort drin. Vielleicht können mich Hörer aufklären.
Können wir bei uns im Merch-Shop mit rein. Jetzt die neuen T-Shirt, taktisch cool.
Die kosten bis zu 10.000. Vollautomatische Waffen, also wir reden über Maschinengewehre, die wirklich, du hältst gedrückt und dann macht's zack, zack, dann macht's drrrr. Die sind streng reguliert, darfst du in Deutschland als Zivilist überhaupt nicht erwerben. In den USA geht's. Überraschung, es ist zwar da auch mit einigen Regularien verbunden, aber wenn du das als erwachsener Mensch haben willst, hast du Möglichkeiten, da ranzukommen. Da geht aber unter 10.000 nichts. Also
es ist in Deutschland schwieriger, eine Schanklizenz zu bekommen, als in Amerika eine automatische Waffe.
Also bei den Maschinengewehren geht unter 10.000 gar nichts. Es heißt, die Websites, die verkaufen, das ist wie in Gourmet-Restaurants, die schreiben die Preise nicht dazu. Aber das geht in die mehrere Zehntausende. So, ich habe in dieser Szene gezählt, bei Big Daddy im Haus. 15 Maschinenpistolen oder ähnliches, ein Scharfschützengewehr, eine Panzerfaust, mindestens 27 Pistolen, mindestens 20 Sturmgewehre oder Maschinengewehre, genau kann ich das jetzt nicht unterscheiden, 2 Schrotflinten, 2 Miniguns und ganz wichtig, eine Armbrust. Das sind insgesamt mindestens 69 Waffen, die zu sehen sind. Ganz grobe Schätzung von mir, liegen da Waffen im Wert von mindestens $200.000 rum, plus das Jetpack für
3 Millionen.
Für 300.000.
Ah, 300.000, stimmt, ja.
Also $500.000 ganz grobe Schätzung und wahrscheinlich noch viel zu gering. Ne? Ja. Aber wenn die 1 Million verdient haben mit den Comics, kommt das doch hin, Alter.
Ich sag ja, über 1 Million, ja.
Also in den
seiner
Film sagt sie, sie hat 30 Millionen darum liegen.
Fuck.
Sagt sie im zweiten Teil?
Nee, im ersten Teil, sagt sie. Im ersten Teil.
Die müssen die Gangster ausgeraubt haben, ja.
Ja, also das sehen wir ja sogar.
Im Nachhinein noch. Aber im Comic ist es ja auch so, wie gesagt, er verkauft ja seine, da siehst du so einen Koffer, den er verkauft, macht den auf, da sind haufenweise Erstauflagen drin. Spider-Man, Superman und so, die ersten Comics Erstauflage halt, ne? Verkauft die halt für ein Schweinegeld, verdient über 1 Million damit. Aber ja, na klar, weil er, im Comic plant er mit der Kohle die letzten 10 Jahre seines Lebens, weil er offensichtlich nicht plant, mit dem, was er vorhat, nicht lange am Leben zu sein.
Aber das ist schon irre, ey, dass diese Gewehre teilweise so viel kosten wie ein Kleinwagen oder teilweise wie ein richtig geiler Wagen. Das, also ja. wenn du da an diese Bilder denkst von irgendwelchen Typen in den USA bei Kundgebungen, die da mit ihrem Sturmgewehr vor der Brust, das musst du erstmal leisten können, Junge.
Ja, deswegen leben die ja in so abgefuckten Häusern, haben alle keine Zähne mehr und nichts.
Haben alles für die Waffen ausgegeben, ne?
Ja.
Oh Gott, wie soll ich
aber da gibt's halt auch, ich meine, so Roger Moore hat's doch am besten gezeigt, auch bei Bowling for Columbine, wo er ein Bankkonto eröffnet hat und dann gegenüber beim Friseur, nee Quatsch, und eine Schrotflinte zur Eröffnung seines Bankkontos dazu bekommt und gegenüber beim Friseur die Munition dazu. Also geiler geht's doch, bescheuerter geiler geht's doch gar nicht eigentlich. Also
ich verstehe nicht, was das soll. Ne? Also ich meine, was habe ich denn davon, wenn ich am Arsch der Welt lebe, ja, also irgendwo da in den Südstaaten.
Gerade dann jetzt brauchst du eine Waffe.
Nicht in Houston oder so, sondern irgendwo wirklich am Arsch der Welt, wo nie jemand vorbeikommt. Aber Hauptsache, ich habe ein verficktes automatisches Sturmgewehr.
Nebraska.
Wofür?
Um auf Kühe zu schießen, Tobi, jetzt stell dich doch nicht so an.
Ja, aber das muss ja dafür nicht vollautomatisch sein.
Tja.
Oder
sag du mir nicht, wie ich auf meine Rinder baller.
Ja, ne, da geht nämlich los. Das ist nämlich genau der Grund, warum das da...
Ich sag du mir nicht, wenn ich hier aber Raketenwerfer nehme, dann mach ich aber auch.
Das ist, ja, du hast vollkommen... So,
was willst du eigentlich? Sag du mir nicht, wie ich jetzt hol ich meine Waffe. Tobi, ich verstehe das Problem nicht. Ob ich jetzt eine Kugel in die Kuh hau oder 30 Kugeln in einer Sekunde, das Ding ist in beiden Fällen tot. Also, dann lass mich doch wenigstens Spaß haben. Oder?
Ja, der hat halt am meisten Spaß, wenn er nicht viel denken muss, sondern nur den Abzug zieht und das Ding brrrr macht.
Ja, das wird
jetzt. Ja, aber so ist es ja auch nicht. Dann sitzen die da ja den ganzen Tag zu Hause und putzen ihre Waffen und ich schere die jetzt alle über einen Kamm. So, mir reicht es mit diesem Waffennarren da draußen.
Kennst du die schöne
Szene? Meine Fresse, da stürmen die da das Kapitol. Was stimmt denn nicht mit den Leuten?
Kennst du diese schöne Szene
wie
bei...
die nicht abfacken. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe gerade mit dem Rauchen aufgehört. Ich bin so wütend auf alles und jeden. Oh fuck, ich habe jetzt Borat 2 geguckt, ne? Da hast du ja genau zwei so Experten da sitzen.
Ja, ja.
Die sind ja nicht mal unsympathisch, das sind einfach nur Idioten. So, und diese Vollidioten haben nicht nur Zugang zu solchen Waffen, die haben solche Waffen. Wieso gibt man solchen Menschen Waffen? Und vor allem, ja wieso, weiß ich, Geld, da braucht er mir jetzt nicht mitkommen. Vor allem, wozu gibt man diesen Menschen diese Waffen, um auf Kühe zu schießen? Für die Kühe gibt es gar nicht.
Tja, weißt du, was so
Tobi,
alles unlogisch ist in der Verfassung? Ja, das ist deren gutes Recht da
drüben. Die Kuh könnte dich umbringen, wenn sie könnte.
Ja, genau, wie bei South Park. Es kommt genau auf mich zu, das Kaninchen.
Aber ich zitiere die provokanten und harsch ausgedrückten politischen Thesen von Tobi. Mir reicht es mit den Waffennarren da draußen. Das drucke genau. Ich mir auf ein T-Shirt. Du bist voll der harte politische Gegner, Mann. Tobi, du bist echt der Hamburger Che Guevara. Mir reicht es mit den Waffennarren da draußen.
Tobi, der
ich wollte gleich was Tobi, anderes sagen, aber das wäre wieder so beleidigend gewesen.
Tobi, der zur Demo geht mit, ich bin so sauer, ich habe ein Schild gebastelt.
Ja, okay, dann mit diesen schießwütigen Arschlöchern, diesen, ihr wisst, was ich meine, diese schwesterfickenden Hillbillies da draußen. Die meinen, hochstehende weiße Mützen sehen cool aus. Sehen sie nicht!
Dann bestelle ich das Gewehr, glaube ich, wieder ab, das ich dir eigentlich schenken wollte.
Nee, das wäre schon cool. Also kann ich auf Eichhörnchen mitschießen.
Und deine Mitgliedschaft in der NRA können wir jetzt dann auch abmelden. Da gab's einen Wecker dazu, ist eine Waffe mit drin.
Geil wäre doch mal eine Waffe mit einem Wecker.
Ja, das wäre wiederum
praktisch. Oder eine Waffe mit einem Bankkonto. Du kaufst eine Waffe und kriegst dann jedes Bankkonto.
Jedes Mal, wenn du abdrückst, sagt die Time to kill. Time to kill.
Aber pass mal auf, Richard, du hast vorhin gesagt, beim Friseur gab's die Munition. Ich find's viel geiler, du gehst in den Waffenladen und
die Haare geschnitten.
Nach dem Schießen kriegst du noch eine Haare geschnitten.
Geil. Ja.
Großartig.
Das
großartig.
Ist geil. Wenn du zum Paintball gehst, kriegst du eine Färbung, ja. Einmal Spitzen.
Maßgeschneidertes Hemd zur Bazooka.
Ja, es gibt doch auch immer diese ganzen witzigen Beiträge von hier Free-TV-Bullshit, wo so, oh, dieser Friseur aus Berlin-Neukölln macht dir die Haare mit einem Samurai-Schwert, ja, weil ihm das Küchenbeil ausgegangen ist oder so. Na, Leute, das in Amerika tatsächlich, wenn die Haare lang genug sind, lass sie von oben runter bammeln, ich schieße dir die von der Stirn.
Ja. Oh. Das ist geil, Alter. Das ist so ein bisschen wie diese Nummer hier, kennt ihr Hip-Hop-Hood?
Na klar.
Diesen mega lustigen Schwachsinnsfilm ohne Handlung. Wo der eine da so, welche Sneaker soll ich zu meiner Uzi tragen? Die hier? Oder lieber die? Genau so ist das. Hier, du kriegst ein Hemd zur Bazooka, du kriegst ein paar Sneaker zur Uzi.
Friseur, der dir die Haare abballert, voll ja, geil.
Mit so einer Schrotze von oben. So, weißt du, legst sie dann auf so einen Stein und dann schießt er mit der Schrotze, also mit der Schrotflinte so auf diesen Stein.
Ja, aber guck mal, wir sind doch auch nicht
alles, was übrig bleibt, ist so eine richtige Frisur.
Gibt so eine Lebensversicherung, ja. Die zahlt nicht, wenn du dich selber umbringst. Du kriegst aber eine Waffe dazu.
Wir sind ja auch nicht besser. Wir verlieren uns gerade wieder völlig in unseren Waffenfantasien. Ja? Sprechen wir doch kurz mal über tatsächlich Kick-Ass 2, den wir auch relativ schnell abhandeln können von der Handlung her. Der kam, ich glaube, 2013, ne? 3 Jahre später hinterher. Und ja, im zweiten Kick-Ass steigt Mindy, Hashtag Hitgirl, Verzeihung, was wollte ich sagen? Nicht Hashtag, sondern AKA. Schrägstrich. Hitgirl Schrägstrich Mindy steigt aus dem Superheldengeschäft aus und hat so ihre Probleme damit.
Beim Aussteigen?
Ja, beim Aussteigen aus dem Superhelden-Dasein.
Ach so, es klang halt so, die kommt irgendwo hin und hat Probleme beim Aussteigen.
Nee, also sie will keine Superheldin mehr sein und das macht ihr Probleme. Und gleichzeitig professionalisiert sich das ganze Superhelden-Business. Es tauchen immer mehr Superhelden auf. Ja, und Kick-Ass, der immer noch Held ist, hat damit auch so seine Probleme. Und es tauchen immer mehr selbsternannte Superhelden und auch Superschurken auf. Und es entsteht eine Superheldengruppierung, Justice Forever heißt sie, rund um den Colonel Stars and Stripes, gespielt vom fantastisch spektakulären Jim Carrey. Und,
Kanadier, der Colonel Stars and Stripes heißt, supergeil. Ey.
Red Mist.
Sein Hund Eisenhower.
Schwanz!
Red Mist, also der Sohn vom Drogenboss aus dem ersten Film, erfindet sich neu als Motherfucker und baut eine Superschurkenliga
also,
auf.
Also nicht als Motherfucker, sein alter
sein
Ego.
Sein
Supervillain alter Ego heißt der Motherfucker.
Ja. Weil er die Sadomaso-Klamotten seiner Mutter trägt.
Ja, nachdem er sie versehentlich selber getötet hat.
Ja, ja und Hitgirl struggelt halt mit dem Highschool-Leben. Sie ist jetzt normal auf einer Highschool und kommt da überhaupt nicht zurecht, weil sie halt gefoppt wird von den Cheerleader-Girls, aber sich nicht richtig wehren kann mit ihren Supergeldheldenfähigkeiten, weil sie sich ja benehmen will und soll, weil sie das ihrem Ziehvater versprochen hat. Ja, genau. Der zweite Film, ich kann es direkt sagen, ich finde den nicht gut. Also der zweite Film besteht gefühlt irgendwie zu einem Viertel aus Nahaufnahmen auf Mindy, auf Hitgirl, wie sie bedeutungsschwanger irgendwo hinguckt und viel zu viel mit ihrer Mimik macht.
Ja, also ich finde den zweiten Teil, ich fand den jetzt beim zweiten Mal gucken besser als damals im Kino. Mhm. Immer noch nicht so richtig geil, aber der hat so Moment, der hat sehr, sehr lustige Momente, gerade mit dem Motherfucker. Also das ist schon sehr, sehr lustig bescheuert aufgebaut, auch diese Namen. So jedes Mal, wenn er sich einen neuen Supervillain da in sein Team holt, holt er die dümmsten und rassistischsten Namen auf, wo sein Kompagnon sich auch die ganze Zeit drüber aufregt. So, ey, du kannst doch nicht, nur weil sie Russin ist, heißt sie doch nicht Mother Russia. Hör auf mit diesen rassistischen Stereotypen. Oder so, weißt du, so ein Schwarzer halt, der irgendwie mega der Kampfsportler ist. So, und dich nennen wir Black Death. Black Death! Ja. Und die ganze Zeit so. Das ist schon so ein richtig lustiger Running Gag irgendwie, ne? Dass diese Namen so beschissen sind.
Ja, das ist aber auch das Einzige, was
so, er ist geil und er ist tödlich. Du bist der Tumor.
So geil, du bist tödlich. Ja, das ist aber auch das Einzige, was mich am zweiten Film auch so ein bisschen gestört hat, war, dass es dann, da ist es dann von diesem sehr, sehr realistischen, gut, der erste Film war jetzt auch nicht realistisch, ne? Mhm. Aber halt plötzlich zu diesem ganz abgefahrenen halt irgendwie, da hast du plötzlich auch das Gefühl, also dass die Mother Russia da sein soll, dass die halt so
ja, die ist völlig übertrieben,
über krass halt irgendwie eine ganze Armada von Polizisten halt niedermachen kann, am besten noch so Captain America-Style mit ihren eigenen zwei Händen, ja. So ein Polizeihelikopter am besten noch runterholt, das schießt. Okay, ja.
Ja, das, also gerade Mother Russia ist echt übertrieben. Das macht dann nicht mehr so richtig viel Spaß.
Mother Russia, die Schauspielerin heißt übrigens Olga Kurkulina, ist usbekische Ex-Leichtathletikerin. Und nach ihrer Leichtathletikkarriere hat sie dann als Bodybuilderin nochmal neu angefangen. War 2007 israelische Bodybuilding-Meisterin in der Klasse Fitness. Mhm. 2008 russische Meisterin, 2012 Viertbeste der Welt in ihrer Klasse.
Nice.
Was ist, wieso wird denn Bodybuilding, wieso gibt's denn da noch so Klassen wie Fitness? Was sind denn die anderen Klassen? Bierfässer heben?
Nee, du hast
sind ja dieses
Fitness, Build, Model und Transformation zum Beispiel hast du auch. Oder Natural gibt's auch. Das ist halt...
Was ist Transformation dann?
Wenn du fett warst und jetzt geil aussiehst.
Ach so.
Also halt, was heißt geil? Schwarzenegger-mäßig aussiehst. Hm. Und Natural ist zum Beispiel die natürlichen Bodybuilder und dann gibt's da diese Königsklasse dann halt auch noch. Also da gibt's verschiedene Abstufungen. Ja.
Da kennt sich aber gut aus,
Richard. Die Welt des unnützen Wissens. Vielen Dank. Danke, dass ihr bei meinem TED-Talk wart.
Bumping Iron.
Jetzt weiß ich, was sich Richard nachts anguckt, Alter.
Starke schwitzende Männer oder starke schwitzende Frauen? Also so oder so, ich bin auf einer Pornoseite.
Oder bei DSF.
Oder ja, oder RTL. Kommt ist auf
DSF
die
DSF eigentlich noch?
Nee.
Sind wir so alt, dass wir nicht
Sport 1 heißt das jetzt.
Achso.
DSF heißt Sport 1, aber nachts kommen immer noch kleine Schmuddelfilmchen.
Echt? Gibt's noch sexy Sportclips?
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher.
Wird das noch produziert? Das wird doch outgesourced mittlerweile.
Auf die jungen Hörer kennen das überhaupt nicht mehr, das Fernsehen.
Ach, da brauchen die auch nicht mehr, wenn die
braucht ihr auch nicht.
Wenn
ich in dem Alter Porn hab gehabt hätte, hätte ich die sexy Sportclips auch nicht gebraucht.
Ich wollte gerade sagen, wenn du denen erzählst, dass wir früher einmal in der Woche aufs Wochenende hingefiebert haben, weil dann um 0 Uhr irgendwann auf Vox mal irgend so ein Bückfilm halt irgendwie kam. Dann lachen die sich doch tot, wenn einer erzählt, meine erste Bravo, Junge hat die geklebt.
Ja, und am Ende des Films versteht Hit-Girl-Mindy dann, dass Hit-Girl ihr wahres Ich ist. Und
lame.
Also der ja, das tut mir leid, der zweite Film ist halt einfach deutlich lähmer als der erste.
Du wirst plötzlich viel witziger,
weißt wenn du, was ich, weißt du, was ich behaupte?
Ich werde wütender.
Ich behaupte, wir haben uns im ersten Film an Hit-Girl satt gesehen. Mhm. Wir haben uns, weil im ersten Film war es ja schon so, dass das Finale eigentlich Hit-Girl gehört hat. Es ist so, als hätten die Drehbuchautoren vorm Finale gesagt, oh, wisst ihr was? Oh, Hit-Girl ist viel geiler, jetzt machen wir nur noch Hit-Girl.
Ja.
Und im zweiten Film, wir haben so viel von Hit-Girl schon gesehen, dass wir im zweiten eigentlich nichts Neues präsentiert bekommen haben.
Ja, aber die Kampfszenen sind aber immer noch cool.
Soll ich dir mal sagen, wie man das nennt? In der Charakterentwicklung nennt sich sowas ein Eisschollencharakter. Hit-Girl ist ein klassischer Eisschollencharakter. Das Harley Quinn übrigens auch, aber die hat den Sprung aufs Festland geschafft. Mm-mm. Ein Eisschollencharakter nämlich ist wie wenn du quasi alleine auf einer Eisscholle stehen würdest. Anfangs ist es aufregend und cool, ist was anderes, weil es rutscht ein bisschen, es bewegt sich, ist geil. Aber früher oder später wird das Eis dünn.
Und die Scholle ist nicht sehr groß.
Genau, und die Scholle verschwindet irgendwann.
Aber das ist ein merkwürdiger Begriff, der wirkt irgendwie total weit hergeholt, ja. Ne?
Und das ist Hit-Girl.
Am Anfang aufregend, aber wird schnell Fahrt.
Ja, die hat sich nach dem ersten Film war die weggeschmolzen, weggebrannt.
Also vor allem, also zwei Dinge. Erstens, Harley Quinn hat das nicht geschafft. Sorry, aber Birds of Prey war Käse und der Beweis dafür, dass das eine Nebenfigur ist, keine Hauptfigur.
Ich meine nicht die Film-Harley Quinn. Ich meine das, was als als sehr übertriebener Sidekick gestartet hat, hat Harley Quinn sehr, sehr erfolgreich in Comics zum Beispiel als einzelnen Charakter durchgebracht, dass Fans sie wirklich mittlerweile sehr, sehr lieben. Aber keiner schreit nach einem Hit-Girl-Videospiel.
Die Eisscholle ist geschmolzen.
Obwohl, doch, das würde ich zocken, wenn es gut gemacht ist. Aber ja, das Zweite, was ich sagen wollte, ist der große Fehler, den sie im zweiten Teil gemacht haben. So, ja, wir haben im ersten praktisch schon alles gesehen, was Hit-Girl macht. Geiler wäre aber gewesen, nicht die College-Hit-Girl zu sehen, sondern du stirbst als Held oder du lebst so lange, bis du selbst der Böse wirst. Mhm. Irgendwie sowas in die Richtung.
Oh ja.
Dass sie irgendwo Mist baut, dass sie einmal zu weit geht und Kick-Ass sie jagt zum Beispiel. Oder Kick-Ass und der Motherfucker sie jagt oder so. Aber stattdessen sehen wir eine verfickte Pyjama-Party. Mhm. Und ein Teil aus einem Jonas Brothers Video.
Ja,
Leute,
ja, Mann.
So eine Scheiße war das will ich nicht
Jonas
sehen.
Jonas Brothers?
Ich glaube ja. Oder so ein Klon.
Union J habe ich gegoogelt. Hieß das?
Ist so eine Boyband. Scheißegal. Es war nicht Manowar, deswegen mögen wir es nicht.
Nee, das meine ich noch nicht mal, sondern weißt du, ich gucke mir noch nicht einen fucking Kick-Ass-Film an mit Chloe Grace Moritz, die das fantastisch gespielt hat. So insgesamt diese gerade als sie noch klein war.
Ja.
Um ihr bei einer verfickten Pyjama-Party zuzugucken. Ich will sehen, wie die mit ihrem komischen Speer Nutten aufspießt.
Ja, oder aber Tobi, die Eisscholle ist doch schon geschmolzen. Wir haben uns doch satt gesehen im ersten Film.
Ja, aber die Eisscholle hättest du nochmal mit heißem Wasser übergießen können, damit der Scheiß schneller friert. Und zwar indem du... Ja, sorry, Physik. So, nee, ne?
Ja,
doch.
Aber ja, ja,
das Wasser friert schneller.
Das ist gerade das eine geile Idee, dass sie zum Bösewicht wird.
Genau, ja, ne? Also, dass der Film losgeht und dass voll man geil mit dem heißen Wasser, ah oh, ja, ist ja voll lame, jetzt sehen wir sie schon wieder. Oh, wow, fuck. Nee, okay, das hätte sie nicht tun dürfen. Und ab dann ist die Figur wieder spannend.
Ja, hätte einfach mal auf den Gletscher springen können.
Und ja, weißt du, so, also ich finde, so da kann die gute Frau jetzt natürlich nichts dafür, aber dadurch, dass sie älter geworden ist und in dem Alter, im Teenie-Alter, sind 3 Jahre halt eine massive Veränderung im Äußeren.
Oh, Fred, der Patriarchat, Frauen werden unattraktiver,
nicht nein, mehr für nein, die Länder,
wenn sie älter werden.
Ich rede den Kids
so,
nein.
So klang nur die Aussage. Ich sag's nur, sie ist halt älter geworden.
Ich rede weder über Attraktivität, ich rede auch nicht über das Geschlecht, sondern wirklich nur über die, weil man als...
Jetzt zwischen, auf dich zu erklären,
nein,
rede einfach
zwischen
weiter.
Zwischen 10 und 13 verändert sich halt mega viel. Ja. Ne? Und dass sie älter geworden ist, führt dazu, dass es weniger witzig ist. Also,
ja, das stimmt, ja.
Es klingt jetzt total plump, aber eine mordende 10-Jährige ist witziger als eine mordende 13-Jährige.
Das stimmt.
Und ja, das klingt sehr falsch, aber
ja,
nee, das ist mein Standpunkt.
Ist vollkommen
Chloe
richtig.
Grace Moritz, so von den Gesichtszügen her, sah mit 13 auch schon sehr erwachsen aus.
Ja.
So allein, was die Gesichtszüge angeht. Ne? Und dadurch ist es halt, und die ist ja auch relativ groß, die Frau. Und dadurch wirkt es wirklich deutlich weniger cool, spannend, aufregend, als sie als kleiner Stöpsel mit diesem Röckchen.
Ja, weil das war der Humor der Figur. Ja. Das war der Trade der Figur,
ich
dass sie
halt
so
auch,
jung ist.
Ich finde halt auch, der, ja ganz genau, ja,
allem,
der, das war der
so
Trade.
Klein
der,
auch
und der, ist, ne? Der Weg, den sie halt durchmacht, ist halt so vollkommen uninteressant. Das ist nicht mal Pubertät, was du durchmachst. Du wirst nicht mal von deinen Hormonen irgendwie gejagt. Ja, du siehst einmal einen heißen Typen und hast dann sowas wie Hitzewallungen.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen am Ende dann zu sagen, ich bin Hitgirl. Wo ist der Struggle, Mann? Du warst eigentlich ein interessanter Charakter. Alleine, wenn das besser ausgeschlachtet gewesen wäre, hätte ich schon gesagt, wäre das schon gut gewesen. Aber der Film heißt nun mal Kick-Ass. Ja. Und der Fehler wurde dahingehend gemacht, wenn du sie da mit drin haben möchtest, ne, dann lass sie und Kick-Ass mehr miteinander machen. Weil eigentlich hat sie für den Film absolut keine Relevanz. Weil der Film ist zu 80% auf Kick-Ass da wirklich mal fokussiert.
Überleg mal, im ersten Teil spaltet sich das Ganze am Ende so auf, dass es Hit-Girl ist, die gegen Frank kämpft.
Mhm.
Und die beiden auch ebenbürtige Gegner sind.
Ja.
So, es braucht Hit-Girl, um Frank zu töten. Im zweiten Teil braucht es Hit-Girl, die mittlerweile eine unwichtige Nebenfigur geworden ist,
ja,
Mother Russia zu töten, die eine unwichtige Nebenfigur ist.
Ich behaupte, also, der erste Film funktioniert hauptsächlich wegen Hit-Girl. Und aus dem zweiten Film hättest du Hit-Girl leider rausschneiden können.
Nee, ja, vielleicht sogar müssen. Weil die langweiligsten Passagen in diesem Film sind Hit-Girls Girly-Erfahrungen.
Der angelegte Konflikt von ihr, den finde ich ja interessant. Konflikt in Anführungszeichen. Ich sag mal, so ja doch, so dieser Identitätskonflikt, der ist bei ihr derselbe wie bei Superman. Bei Superman ist es auch so, dass die Superhelden-Identität das wahre Ich ist.
Mhm.
Und dass das Alltags-Ich die Rolle ist. Genau andersrum, wie bei allen anderen Helden. Das finde ich vom Prinzip her eigentlich super spannend. So, sie ist auch ein Alien. Hit-Girl ist auch ein Alien, genau
total,
wie Superman.
Ja. Ja.
Und der
fremd für die normale Welt, weil die kennt
vollkommen
ja nur Waffengewalt und Blut. Das ist ja für die normal. Ja.
Hit-Girl ist ein Alien, aber das hat leider nicht gereicht oder es wurde nicht gut umgesetzt, sodass das trägt im zweiten Film. Ich fand sie weinerlich und nervig im zweiten Film.
Ja, also ich meine, die Generalität dieser Geschichte, dass sie jetzt mit der Pubertät und mit dem normalen Leben als junges Mädchen an der Schule nicht klarkommt, ist ja prinzipiell eine spannende Geschichte.
Mhm.
Aber nicht für einen Nebencharakter und nicht in dieser unfassbaren Plumpheit, die nur von Typen so geschrieben und inszeniert werden kann. So, ne? Also das hat ja offensichtlich keine Frau geschrieben, sondern ein Kerl, wie er sich vorstellt, wie es ist, ein Mädchen zu sein. So, ne? Ich könnte das jetzt auch nicht besser, logischerweise, aber genau so guckt sich das aus. Ah ja, siehst du, die wird nämlich jetzt feucht, weil sie den Jonas Brothers sieht und darauf reagiert sie so.
Noch eine
was ist denn das für eine Szene?
Naja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt wo wir es auch nochmal alles ansprechen, ich habe auch erst vor kurzem den zweiten Film gesehen, aber die ganzen Passagen mit Hit-Girl, ich habe echt gesehen und dann war ich schon wieder raus aus meinem Gedächtnis,
ja,
ehrlich
leider
gesagt.
Also es ist jetzt nicht so, als wäre Hit-Girl völlig scheiße in dem Film. Die hat schon immer noch coole Momente und es ist immer noch Miss Moritz, die das spielt und die spielt das fantastisch auf diese plumpe Art, die der Film nun mal hergibt. Aber der Charakter ist einfach völlig vergeigt worden in diesem Film.
Ja, ich finde, sie spielt übertrieben, aber das ist ja oft etwas, das der Regisseur dann so haben wollte.
Es ist ja die Rolle, ne? Das war im ersten Jahr auch schon so. Als kleines Mädchen hat sie ja auch völlig overacted. Genau wie Dings hier auch.
Ja, so weißt du, so, dass die Mundwinkel so übertrieben zittern und dass sie da, zu viel Mimik einfach in so bei Nahaufnahmen, ne?
Ja. Zu viel Mimik. Das, was sie zu viel hat, fehlt Emilia Clarke. Gut, nächster Punkt.
Kurz zu Hit Girl.
Junge, bei dir ist heute alles reizt den Bären, oder, Tobi?
Also ich mag Emilia Clarke. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, Richard. Ich lass die Katze gleich mal aus dem Sack. Ich habe gehört, es gibt ein Prequel-Comic zu Hit Girl, wo man die Vorgeschichte von Hit Girl und Big Daddy näher beleuchtet sieht.
Ja.
Ja. Und dass der anscheinend eventuell verfilmt werden soll in den nächsten Jahren. Ein Prequel. Also, wieder ein Prequel.
Das klingt wieder nach einer Netflix-Adaption.
Ja, also ich weiß, dass den Plan und das Gerücht gibt es seit 2017.
Mhm. Ja?
Ob da mittlerweile was raus geworden ist, weiß ich nicht. Aber das hat der Miller damals gesagt, nachdem Kick-Ass... Also Kick-Ass 3 ist unter anderem deswegen nicht produziert worden. Es gab zwei Gründe. A, er war nicht erfolgreich genug. Mhm. Also Kick-Ass 2 war nicht erfolgreich genug. Und B, Kick-Ass 1 war jahrelang unter den Top 15 der meisten illegal gestreamten Filme. Ja. Was unter anderem direkten Bezug auf Grund A hatte, dass er deswegen so unerfolgreich war. Und ich weiß nicht, ich habe damals in meinem Facebook-Feed, als Facebook noch cool war, gespielt bekommen, eben auch so einen Brief, so einen offenen Brief von Matthew Vaughn, dem Mark Miller und den Schauspielern. Also Chloe Grace Morris, Aaron Taylor Johnson und so weiter. Die gesagt haben, Leute, unter den Bedingungen, wenn ihr den Scheiß illegal streamt, drehen wir den nicht. Mhm. So, mal unabhängig davon, dass das Studio gesagt hat, der zweite Teil war nicht erfolgreich, den dreht ihr nicht. Aber die haben auch gesagt, wollen wir gar nicht. Und dann kam nämlich der Plan mit dem Prequel auf.
Gegen Internetpiraterie.
Genau. Da habe ich tatsächlich auch aufgehört damit.
Um es mit Tobis Worten zu sagen, ich habe genug von den Internetpiraten da draußen. Tobi, du bist heute unser politischer Führer. Das wird groß, Mann.
Finde ich gut.
Aber sollten wir an dem Tag...
Sprich für dich selber, Alter. Ich glaube nur Mama Kartoffel.
Nee, aber wir nehmen die Folge hier an dem Tag auf, als das US-Konsulat gestürmt wurde.
Ja, es regt doch immer Leute auf, wenn wir zu politisch werden oder generell politisch werden. Irgendwie. Ey, komm, seht uns ein bisschen nach. Es sind krasse Zeiten gerade.
Also, ohne Witz. Also, Tobi, halte dich mit der Aufwiegelung von wütenden Mobs wenigstens heute... etwas zurück.
Ich glaube, wir sollten mal ein Päuschen machen, damit der Tobi mal kurz 4 Grad runterkühlen kann.
Ja, wir halten Tobi jetzt zurück.
Genau, wir halten Tobi jetzt mal die Eier in den Schnee. Komm, wir machen ein Päuschen.
Fickt euch doch.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah.
Mir ist gerade noch eine Szene ins Gedächtnis gekommen und das ist tatsächlich die erste Szene. Die erste Szene im ersten Film, die Exposition, eine Szene, die uns perfekt in die Welt einführt. Der Dude, der vom Hochhaus runterspringt, die Leute unten feuern ihn an und er donnert voll in das Auto rein und ist tot. Das
ist übrigens die letzte Seite vom Comic.
Ja?
Das ist die letzte Seite.
Und die Szene ist maximal effektiv. Das ist der Film in a nutshell. Die ist übertrieben brutal. Sie ist witzig. Und sie macht dir aber auch gleichzeitig klar, wir sind hier in einer realen Welt, wo reale Dinge passieren, wo nichts Außerirdische mit Laserblick rumfliegen, sondern wo sich echte, reale, physikalisch realistische Menschen die fucking Knochen brechen, wenn sie einen falschen Tritt machen.
Ja. Man sollte jetzt auch meinen, dass das dahingehend bescheuert ist, wenn man sagt, kein Mensch geht da mit sowas auf die Straße und tut so einen Scheiß wirklich. Ey, in den USA, ich glaube in Chicago oder so, gibt's da wirklich so ein paar Dudes, die das wirklich regelmäßig machen, ne?
Ja.
Die so richtig in Gummikluft da umherlaufen und dann wie Kick-Ass, wenn sie irgendwas sehen, nicht selber einschreiten, sondern die Bullen rufen.
Ja, also Richard, danke, dass du mir dieses Thema jetzt so elegant herübergeworfen hast.
Sehr gerne, das war mein Segway in die nächste Abteilung.
Ich bin schlimm mit meinen Waffen, Narren.
Ja, danke für diese cheesy Überleitung. Real-life Superheroes. Es ist krass, aber es gibt... sie wirklich. Es gibt wirklich solche Real-life Superheroes, wie wir sie hier sehen, bei Kick-Ass, die in der Realität halt aber nicht mit Messern fuchteln, Leute massakrieren, Laserstrahlen schießen, sondern
TikTok-Videos machen,
rennen dann über die Straße helfen, Obdachlosen Essen bringen, Passanten beim Tragen helfen.
Was sie in Kick-Ass 2 auch machen.
Ja. Ja, und es gibt zwei interessante Beispiele. Die Mutter aller Real-Life-Superheroes. Es gibt tatsächlich diesen einen Typen, auf den das alles zurückgeht.
Gandhi.
Jesus Christus. Nein, Scherz. Scherz. Nein.
Dünner Typ mit einer Kutte, komm.
Wie war denn sein alter Ego? Crossman?
Water to Wine Man.
Crossman!
Nennt mich White Crossbow.
Geil.
Ja, ja.
Russ Alkohol.
Oh Gott, ey, Alter.
Russ Alkohol?
Russ Alkohol.
Das ist ja... Wer bist du? Mein Name... Früher nannten mich die Leute Jesus, jetzt bin ich Holy Star.
Ja, ja, also...
The Christ.
The Christ.
Die Mutter
Walking
oder der...
Walking Waterman.
Die Mutter oder der Vater der Real-Life-Superheroes kommt natürlich aus Mexiko. Und er heißt Super Barrio Gomez. Er trägt ein rot-gelbes Kostüm, das an einen stereotypen mexikanischen Wrestler erinnert. Ja?
Ist das nicht, ist das hier Nacho Libre? Oder?
Und Nacho? Nacho?
Also
Nacho,
wenn,
gehört, oder? Nacho also Libre.
Wenn ihr in so US-Serien oder Filmen wie bei How I Met Your Mother, was mir spontan einfällt, so diesen stereotypen mexikanischen Wrestler seht mit dieser komischen gelb-roten Maske, die spielen meistens tatsächlich an auf diesen Typen. Geil. Auf Super Barrio Gomez. Der ist in den späten 80ern aufgetaucht, als es in Mexico City ein Erdbeben gab und viele Familien ihr Haus verloren haben. Und
ach, fuck, geb ich bei Google Super Mario Gomez ein, krieg ich den Fußballspieler Mario Gomez.
Super Barrio mit B.
Ach, mit B. Ah.
Ja, und er organisiert halt Petitionen, Kundgebungen, Nachbarschaftscommunities, er setzt sich gegen Armut ein. Und soweit ich das gelesen habe, ist der Typ tatsächlich noch aktiv. Und also mittlerweile ist er, du siehst in seinem Kostüm, dass er mittlerweile voll fett geworden ist und hat halt so richtig große Man-Boobs hat. Der ist halt alt geworden mittlerweile, aber trägt immer noch sein Kostüm. Und naja, im mexikanischen Fernsehen gab es dann...
danke, Google. Meinten Sie Mexican super süßer Hero?
Im mexikanischen Fernsehen gab's dann Spekulationen über seine reale Identität und es gibt tatsächlich eine Biografie über ihn. Es gibt Verfilmungen von ihm, so ultra cheesy C-Movies aus Mexiko. Es gibt irgendwelche Bücher und Heftchen über ihn und der Typ ist ein Star in Mexiko. 88 kandidierte er bei den mexikanischen Präsidentschaftswahlen. Und es lief wohl sogar sehr gut für ihn. Er trat freiwillig zurück, um einen anderen Kandidaten zu unterstützen. Und Achtung, jetzt kommt's. 1996 trat Super Barrio Gomez bei den US-Präsidentschaftswahlen an und führte einen Wahlkampf, der eher satirisch angelegt war. Aber er tat es.
Ist das ja, der hier?
Das ist Alter. Es ist, Leute,
das sieht ja echt aus wie der Unterwäschemann. Hier, guck dir mal wirklich an, wenn er da so steht. Der kriegt gerade so seine Beine auseinander.
Ah, aber guck mal, da haben sie hier diesen Mund. Vielleicht haben die Kickers deswegen statt wie im Comic ohne Mund den Mund da reingesäbelt.
Ja.
Ich glaube, ich habe noch nie so hart nach Worten gerungen wie gerade. Ich schweige jetzt.
In China gibt es eine Dame namens Red Butt Woman, die komischerweise überhaupt nichts mit Red zu tun hat. Ihre Maske ist blau. Sie trägt so ein tatsächlich recht sexy Kostüm und hilft Obdachlosen. Es gibt eine Menge davon, von diesen Leuten. Ich habe jetzt nur ein paar Skurrile rausgesucht. Es gibt den sogenannten... Kennt ihr Reifenkrallen? So Reifen-Gradklemmen, damit Autos nicht wegfahren können.
Eine Kralle, ja.
Es gibt den Wheel Clamp Man.
Geil, Alter.
Der in Vereinigten Königreich und auch in Australien gesichtet wurde, der Radklemmen von Autos wegflext.
Geil,
die Polizei auch findet das natürlich nicht so geil.
Geil, gibt's auch den Einlauf-Dude oder so? Oh, ist ja super, ja. Ey.
Überall nur so 25-Cent-Stücke in New York in die Parkuhren schmeißt, damit die Jungs länger parken können.
Wenn du am Kotzen bist, der Hairholder-Man oder so.
Der Wheel-Clamp-Man.
Der Radkappen wegflext, das ist geil.
In Liberia, einem der ärmsten Länder der Welt, an der Elfenbeinküste in Afrika, gibt es Lionheart, der informiert Kinder und warnt sie vor Menschenhandel und warnt sie davor, verschmutztes Wasser zu saufen.
Klingt gut.
Und in...
So sieht der aus. Der sieht aus wie eine billige Version von Riddler.
Tobi googelt gerade den Wheel Clamp Man.
Der sieht aus wie... der Schnurrbart. Ach nee, der ist aufgeklebt. Aber der sieht aus wie... Wirklich wie... Als würde Luigi jetzt selber Sache machen.
Ey. Ja, oder als würde Luigi als Riddler gehen.
Geil, ey.
Also der Wheel Clamp Man ist relativ mysteriös. Ich weiß auch nicht, ob diese Fotos der echte Wheel Clamp Man sind und ob das jemand nachgestellt hat. Aber der rennt halt in der Stadt rum und schneidet einfach random Radklemmen weg.
Geil.
Um die armen Bürger von ihren Strafzetteln zu... Voll geil.
Weißt du, woran mich das Ganze gerade erinnert? Wirklich? Ich bin der sexuelle Belästigungs-Panda.
Ja. Und aber jetzt, ich habe mich auch noch umgeguckt nach einem, der krass ist, der auch wirklich in Richtung Kick-Ass geht. Es gibt in Seattle in den USA Phoenix Jones, der sich tatsächlich auch ohne Maske zeigt. Das ist ein ehemaliger MMA-Kämpfer.
Geiler Held.
Der trägt eine kugelsichere Weste und drüber so ein schwarz-gelbes Kostüm. Und der wurde tatsächlich abgestochen.
Oh.
Er wurde tatsächlich abgestochen. Seine kugelsichere Weste, die er drunter trägt, verhinderte aber das Schlimmste. So hat er es überlegt. Nach eigenen Angaben hat ihm auch mal jemand die Nase gebrochen. Also das ist jemand, der tatsächlich wie bei Kick-Ass in die Schlägerei reingeht.
Und was macht der so?
Streitschlichten, Bösewichte verprügeln.
Streitschlichten?
Gibt es da Fotos von dem?
Ja, ja.
Wie heißt der Dude?
Phoenix Jones.
Phoenix
Jones. Also so ein wirklich kräftiger... bulliger Typ mit so einer schwarz-gelben Kostüm. Er ist Afroamerikaner, er hat so eine ganz geile, eckige Frisur, die nach oben geht. Alter. Und er zeigt sich ohne Maske. Also er agiert mit freiem Gesicht. Phoenix Jones.
Aber nicht nur, den gibt's auch in einem richtig geilen Kostüm.
Na, nice. Oh,
das sieht cool aus.
Vielleicht ist das eine Nachstellung, aber ja, die Bilder.
Nee, das ist sein Twitter.
Geil.
Also hat mittlerweile
schon eigentlich läuft er so rum, ja. Sag mal, ich sehe dein Handy spiegelt. Du musst es vielleicht etwas kippen, ja.
Also das Kostüm sieht etwas plump aus, weil man sieht, dass der was drunter trägt, die Maske. Das ist schon so ein erster Punkt, wo ich sage, da sind Superheldenfilme irgendwie unrealistisch. Selbst Jackass, Kick-Ass, die Leute haben immer so dunkle, schlanke Kostüme. Das panzert doch nix.
Ja, das schützt doch so nicht. Eng anliegende sein. Ich meine, Kick-Ass-Anzug ist ja auch nur ein Taucheranzug, den er ja zurechtgeschnitten hat. Den er sich aus dem Katalog irgendwo bestellt hat.
Stimmt, so ein Neoprenanzug.
Ja. Genau, und was ich nur nicht verstehe ist, also ich finde es ja schön, dass es solche selbsternannten echten Helden gibt, obwohl ich die Aussage wahrscheinlich noch bereuen werde, so beim Thema Selbstjustiz. Aber was ich immer nicht verstehe, weißt du, wenn du dich verkleidest und dann in der Nacht die Nacht umhergehst, weil das siehst du ja bei Kickers auch, die sind ja dann nicht in irgendwelchen dunklen Gassen unterwegs und gucken, wo irgendwas Dubioses abgeht. Nein, die sind ja ganz normal in der öffentlichen Fußgängerzone unterwegs und machen dann da irgendeinen Shit. Kickers versucht ja auch, im ersten Film versucht ja auch, eine Katze einfach zu retten. Ja. Warum das nicht einfach als normaler guter Bürger machen? Also du verkleidest dich ja eigentlich, um andere zu schützen.
Ja. Ne?
Wenn du einfach nur ein guter Mensch bist,
ja, wen
willst du dann schützen?
Ja gut, wenn du Katzen aus Bäumen rettest, ja, aber wenn du jetzt auf die Idee kommst, Drogendealer zu verkloppen,
gut, da würde ich
hilft
jetzt mal,
das mit der Maske.
Das stimmt schon, aber da würde ich jetzt mal vorausstellen, dass 90% der Leute, die das machen, genau darauf nicht aus sind.
Ja gut, klar, ja, das stimmt, aber ja. Ey, vielleicht ist es dann auch irgendwo so eine Art...
Ja, weil ich glaube auch einfach, das ist dann so ein Show-Effekt und einfach dieses, ich mach wenigstens was, ne? So.
Ja, weißt du, wenn Batman einen zu starken Tritt abkriegt, dann
ich hab nie was von Batman
gesagt. Dann fliegt er in die Ecke und steht wieder auf und stöhnt kurz. Wenn du im echten Leben so einen Tritt abkriegst, selbst als trainierter Kämpfer und vielleicht sogar mit so einer Rüstung, dann kann es sein, dass du dir eine Rippe gebrochen hast und erstmal ins Krankenhaus musst.
Ja.
So uncool das jetzt auch ist, man. So ungern ich eure Fantasien da draußen auch zerstören muss.
Ja, aber wenn du einen falschen Kick gegen die falsche Rippe kriegst, bohrt sich das Ding in deine Lunge und du bist fucked.
Ja.
Also nicht zwingend direkt tot, aber ist halt scheiße.
Ja, und so, gerade in Amerika ist das schwierig, weil Batman kann sich halt auch ein stinknormales Krankenhaus leisten.
Ja, Mann. Oder doch das Sturmgewehr halt. Sorry, Tobi. Tut mir leid, Tobi.
Genau.
Das Tobi hätte wenigstens Effekt, so jetzt dreh ich das Ganze um.
Tobi ist so einer, der prügelt für Frieden, oder? Gehst auf die Straße und stichst Leuten die Finger in die Augen für den Frieden.
Nee, Mann, ich komme mit Absicht nur mit Boxhandschuhen zu einer Schießerei. Weil ich diese Waffenscheiße finde. Du
kommst mit einem Kissen und bietest ihm die Kissenschlacht an.
Ja, ja, und meine sind gefüllt mit Nägeln. Aber nicht mit Schusswaffen. Die sind unfair.
Ja, das, was wir, um zum nächsten Thema überzuleiten, das, was wir hier sehen, in solchen Superheldenfilmen und auch bei Kick-Ass, das ist Vigilantismus. Vigilantismus, das ist so ein Überbegriff. Vigilantismus bedeutet von wachsam sein oder wachen. Von dem lateinischen Begriff kommt das. Und das ist so der Überbegriff über verschiedene Dinge, über die wir jetzt sprechen. Ja, es gibt da nämlich, man muss da differenzieren, es gibt verschiedene Formen von Vigilantismus. Zum Beispiel die Selbstjustiz. Als Selbstjustiz oder Eigenjustiz bezeichnet man die gesetzlich nicht zulässige Vergeltung für erlittenes Unrecht, die ein Betroffener im eigenen Namen selbst übt. Und das geschieht meistens im Nachhinein, also ganz plump, Rache, und bezieht sich meistens auf Einzelfälle. Also wenn ein Mob, da kommen wir später noch hin, wenn ein Mob jetzt ein paar Leute killt, spricht man nicht von Selbstjustiz. Im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man von Selbstjustiz, wenn eine einzelne Person hingeht und im Nachhinein ein Verbrechen rächt.
Boah, der Stoff, aus dem jeder geile Hollywood-Film mit Dwayne The Rock Johnson früher war. So ja. Walking Tall,
oder
Skyscrapers, das, was ein Mann.
Das, was Liam Neeson heute macht.
Ja, ja. Oder früher halt Bruce Willis, so ein Mann, der die Dinge in die Hand nimmt und den...
Und den Scheiß mal so richtig regelt. Und, nein, Mann, ja, und Phantom Commando.
Der den Scheiß mal so richtig regelt. So mit Milch und Zucker, du, ey.
Ja, weißt du, das sind dann so Jungs hier, so gute Jungs, weißt du, wie Arnold Schwarzenegger, die nicht hier mit so vollautomatischen Waffen durch die Gegend gelaufen sind, sondern mit vierrohrigen Raketenwerfern. So.
Yeah. Ja, Mann. Ja, Tobi, Mann. Endlich spricht's mal jemand aus.
Ja, Mann.
So richtig, so richtig Stammtisch hier. So, das du Jungs heute, die sind ja auch keine Typen.
Ja, viel zu löscht die Profis heutzutage. Weißt du, hier, guck dir mal so moderne Actionhelden an, hier so Vin Diesel, die kleine Bussi. Nee, Mann, ich will hier Leute wie Dolph Lundgren, das war noch ein Prügelknabe, du, immer. Der hat verteilt.
Prügelknabe, du. Ja, und dann gibt es, noch den Begriff, dann gibt es noch den Begriff Faustrecht. Gibt bestimmt auch irgendeine Nazi-Band, die so heißt.
Faustrecht.
Faustrecht.
Das ist tatsächlich ein ziemlich guter Name für eine Nazi-Band.
Gibt's garantiert. Es gibt garantiert irgendeine Rechtsrock-Band, die Faustrecht heißt.
Wird das ein Song auf dem Tankbrandalbum?
Und Faustrecht ist so...
Meine Muskeln sind meine Munition.
Also Faustrecht kommt historisch aus einem ähnlichen, ich bin jetzt kein Historiker, aber aus einem ähnlichen Kontext wie die Fehde, also das Duell. Ja?
Faustrecht war eine deutsche Rechtsrockband aus Schwaben.
Oh, scheiße.
Oh. Ja,
ja. Also Faustrecht, Faustrecht kommt auch aus dieser Duellszene, also Fehde. Ey, ich hoffe, dass wir irgendwann mal einen Film haben, wo wir über so Gentleman-Duelle sprechen können.
Das ist nämlich geil, auch
so ein sickes Thema.
Bei Highlander gibt es da so eine schöne Szene, wo er immer wieder aufsteht und dann immer wieder niedersticht mit so einem Degen.
Ja, weißt du, wo sich so britische Gentlemen im Park treffen und mit so ganz schlechten Waffen aus 50 Metern Entfernung aufeinander ballern.
Ich finde das viel geil. Da hat eine britische Comedy-Show mit Hugh Laurie, also hier Dr. House, mal was Schönes gemacht, wo er die so eine Kiste aufklappt und dann please, Gentlemen, choose your weapon. Und einer nimmt halt so den Degen. Okay, sie haben den Degen, also ist die Pistole für den anderen.
Ja, und aus dieser Welt, aus dieser, ich sag mal, Fehde nennt man das oder nannte man das früher, kommt der Begriff Faustrecht. Heute wird der Begriff Faustrecht meistens für das benutzt, was diese Rechtsrockband, von der wir da gesprochen haben, wahrscheinlich auch vertritt. Das Recht des Stärkeren, so du haust jemandem auf die Fresse, weil du es kannst, auf gut Deutsch. Sind wir mal ganz ehrlich.
Ja.
Du haust jemandem auf die Fresse, weil du es kannst.
Faustrecht. Gibt es dann auch Darwin-Hirn oder so?
Die gehören richtig mit zu den All-Stars.
So, ich trete dir den Arsch aufgrund meiner Argumentation, weil ich Survival of the Fittest in the Brain. So.
Dann gibt es die Lynch-Justiz, über die wir schon gesprochen haben. Ja, um Otto Walkes zu zitieren. Do you want to lunch with me? Wollen Sie mich lynchen? Lynchjustiz.
Aus Wies in Amerika, großartig.
Lynchjustiz ist ganz einfach ein wütender Mob, der Verdächtige eigenmächtig verurteilt und direkt darauf das Urteil verstreckt, vollstreckt. Hexenjagd oder was eben.
Diese Rassismus-Scheiße in
Ku Klux Klan zum Beispiel. Genau. Oder muss jetzt kein besonderer Club wie der KKK sein. Ist leider viel zu oft passiert, gerade in Amerika, aber auch bei uns.
Ja.
Ja.
Faustrecht.
Eine wütende Masse, die aufgewiegelt wurde von einem Brandredner wie Tobi.
Stell dir mal vor, du wärst im Bundestag und jemand ruft halt wirklich aus, wenn jemand so gegen dich argumentiert. Ich fordere Alice Weidel zum Duell, denn ich berufe mich auf das Faustrecht. So, I want trial by force.
Trial by combat.
Ich berufe mich auf das Faustrecht.
Geil wäre, wenn dann jemand den Hund rausholt. Den Schauspieler, so im Anzug. Was soll der Scheiß?
Ein Mob, der Bock hat.
Ein Wopper.
Wir sind ein Mob und wir haben Bock, jemanden umzubringen, auf gut Deutsch.
Ja.
Ja. Naja, und im Real Life gibt es eben Vigilantismus, um den Überbegriff zu nennen, tatsächlich häufig in der Form, dass sich Bürgerwehren oder Nachbarschaftswachen oder Ähnliches formieren. Die nennen sich dann auch oft Vigilanten, also die nennen sich dann auch selbst so. Und das existiert natürlich in ganz, ganz unterschiedlichen Formen und Farben. Also das geht los bei der harmlosen Nachbarschaftswache, die mit Taschenlampen rumläuft und wenn sie was Verdächtiges sehen, die Polizei ruft. Das geht dann weiter. Es gibt zum Beispiel, gab es Ende der 70er in New York, in der Bronx sind die entstanden, die Guardian Angels. Habt ihr bestimmt auch im Englischunterricht schon davon gehört. Ja, so ein Klassiker im Englischunterricht, die da gewaltlos versuchen, ihr Viertel sicher zu machen und Jugendliche von der Kriminalität fernzuhalten. Die sind auch nicht unumstritten. Also die Polizei findet es nicht so geil in New York, dass da Uniformierte rumlaufen, auch wenn sie keine, das gewaltlos machen.
Und ja, stimmt, ein echter Bulle in Amerika, der hat Gewalt anzuwenden.
Ja, wie, ja genau, das ist nein, das Problem. Nicht, was die da tun, sondern die Gewaltlosigkeit. Ja, diese also, Pussys da hinten.
Der Staat hat ja das Gewaltmonopol, ja. So in eigentlich jedem halbwegs sauberen Rechtsstaat. Hat der Staat das Gewaltmonopol, nur der Staat hat das Recht, irgendjemandem Gewalt anzutun.
Ja, die Polizei Polizei ist das Gesetz oder der ausführende Arm des Gesetzes. Man sagt ja immer, die Polizei kann dir nicht mehr helfen, aber sie können dich bestrafen.
Ja, richtig. Und außerdem, was soll denn, ach nee, komm. Ich werde mich jetzt nicht nochmal aufregen.
Vigilantismus nimmt dann aber halt auch ganz fiese extreme Formen an, wie zum Beispiel der angesprochene Ku Klux Klan. Mhm. Das ist auch Selbstjustiz. Das sind Leute, die auf eigene Faust losgehen, um Menschen zu schaden, weil sie denken, sie wären im Recht. Die Neonazi-Bewegung ist auch eine Form von Vigilantismus. Aber natürlich auch die linksextreme Bewegung. Also ein schwarzer Mob, der beim G20-Gipfel durch Hamburg zieht und einfach Sachen anzündet, weil sie denken, das macht man so, das muss so gemacht werden.
Haben die dann das Flaschenrecht?
Ist halt auch, die haben das Flaschenrecht dann, genau.
Ja. Das Recht, eine Flasche zu sein?
Nee, ja. Zu werfen.
Achso. Ja. Und um den Bogen tatsächlich zu spannen zum Film, es gibt drei Typen des Vigilantismus, die man unterscheidet. Handeln anstelle des Staates, handeln als der bessere Staat und handeln jenseits des Staates.
Ist dann Handeln als der bessere Staat das, was die Deutsch-GmbH-Leute denken?
Ja, also Handeln, nee, pass auf, Handeln anstelle des Staates, das bedeutet, der Staat ist gerade nicht anwesend. Abwehr- oder Verteidigungsmaßnahmen stellvertretend für die nicht anwesende Staatsmacht. Beispiel, du wehrst dich gegen Plünderer. Hm. Ja?
Ja, okay, ja.
Das wäre Handeln anstelle des Staates. Oder
ich schmeiße Einbrecher aus meinem Haus raus.
Genau. In Deutschland ist übrigens Notwehr die einzige Form der erlaubten körperlichen Gewalt. Also wenn dich jemand körperlich ans Leder will, darfst du dich in einem bestimmten Rahmen wehren. Das ist die einzige Form der erlaubten Gewalt. Das wäre Handeln anstelle des Staates.
Sir, sie haben ihm viermal in den Rücken geschossen, ihn gevierteilt enthauptet, die Leiche verbrannt und dann in der Nachbarschaft verstreut. Notwehr?
Dann das zweite, Handeln als der bessere Staat. Was der Staat tut, wird als nicht hart genug empfunden. Und die Akteure brechen das Gesetz, um das Handeln des Staats zu erweitern, aus ihrer Perspektive. Beispiel.
Tobi, was machst du denn da?
Ich hab so eine Knieschiene an und die juckt.
Ach so, alles klar. Aber kurzes Bild. Ich sitze hier und höre Fred halt zu und sehe nur im Augenwinkel, wie Tobi sein Gürtel langsam aufmacht und sieht die Hand in die Hose
schieben. Tobi, pack die Hosen, zieh die Hosen wieder an, Alter.
Junge, ey.
Tut mir leid, ist das Thema so langweilig gerade.
Tja, jetzt habt ihr gehört, wie Tobis Unterhose sich von seiner Vorhaut gelöst hat.
Also Handeln als der bessere Staat. Um da mal gleich ein super Negativbeispiel zu droppen, Verfolgung Homosexueller in Russland.
Mm.
Also es ist da so, dass Homosexualität vom Staat nicht gerne gesehen wird, da machen die auch kein Geheimnis draus. Die Strafen dafür werden vom Mob oder von den Leuten halt als nicht stark genug empfunden und ziehen halt das durch, was ihrer Meinung nach nötig ist.
Und das wird vom Staat aber auch tolerierter, oder was?
Das wird leider, also in diesem Beispiel wird das halt einfach toleriert.
Alter!
Also der russische Staat geht da jetzt nicht mit aller Härte vor gegen Leute, die...
Die machen halt so na na na!
Ja genau, die erheben, die sagen halt nö, klopfen dir auf die Finger, aber mehr nicht.
Eieiei.
Positivbeispiel aus unserer Perspektive als Comic-Rezipienten, Superhelden. Handeln als besserer Staat. Die Superhelden sind der Meinung, die Bösewichte werden nicht genug bestraft oder nicht effektiv genug bekämpft. Wir übernehmen das.
Ja, weniger bestraft als eher verfolgt, ne?
Das stimmt, aber die werden auch bestraft, Alter. Also in den meisten Filmen kriegen die richtig aufs Maul.
Ach so, ich dachte gerade, du redest über diese tatsächlich existierenden Beispiele.
Ja.
Nee, stimmt, im Film kriegen sie aufs Maul, da werden sie auch bestraft. Aber in der Realität sind das ja eher... Also diese Leute, die dann in der Suppenküche aushelfen oder die Polizei rufen, nur halt verkleidet.
Naja.
Wie gehen er da hinterher, anstatt die zu bestrafen, sondern
Jim Gordon sagt ja auch in dem Batman-Film, der Selbsträcher, bekannt als Batman, ist laut offizieller Polizeistellungnahme sofort festzunehmen bei Verdacht.
Ja, Krimineller. Ja. Natürlich, Batman handelt gegen das Gesetz. Er bricht das Gewaltmonopol. Er ist kein Polizist und trotzdem geht er mit Gewalt gegen Verbrecher vor. Oder gegen
vor allen Dingen ist er so das Zünglein an der Waage. Er tötet zwar nicht, aber er richtet Schaden an. Er löst zwar Fälle, aber trotzdem kann man sich nie sicher sein, bleibt das so?
Ja. Nee, vor allem, der bricht ja nicht nur das Gewaltmonopol, der bricht ja ständig das Gesetz. Mhm. Allein was die Überwachung und solche Technologien angeht.
Ja, die Polizei muss ja nach den Regeln spielen. Joker sagt, Batman hat keinen Gewaltenbereich.
Genau, ja.
Ja, du darfst als Zivilist.
Zuständigkeitsbereich.
Du darfst als Zivilist nicht eigenmächtig das Verbrechen bekämpfen. Ja. So, und das ist jetzt natürlich Wortklauberei, aber jemanden verpetzen, auf gut Deutsch einen Hinweis geben zu jemandem, der ein Verbrechen verübt, ist im Prinzip auch schon eine sehr softe Form des Vigilantismus, der aber natürlich geduldet wird, wenn da wirklich eine Straftat passiert.
Ja, Mann, hörst du das da draußen? All die Wichser, die mich verpetzt haben, weil ich die Hausaufgaben abgeschrieben habe? Ihr Vigilanten!
Ja. Na, Jungs, schon mal ein Verbrechen verhindern?
Ja, weißt du, der Begriff Vigilant an sich ist weder positiv noch negativ.
Die Frage war ernst gemeint, aber danke.
Er wird halt häufig, in der Realität, häufig sind Vigilanten Leute, die wirklich problematisches Zeug machen, aber Nachbarschaftswache, die halt mit der Taschenlampe rumlaufen und wenn sie was Verdächtiges sehen, rufen sie die Polizei, muss man ehrlich sagen, kann man jetzt auch nichts dagegen sagen.
Ja, das ist auch die höchste Form des Verbrechenvereitelns, was, glaube ich, keine Ahnung, will ich jetzt mal sagen, 60% der Leute schon mal gemacht haben. Die Bullen gerufen, wenn wirklich Gefahr
war. Genau das sollst du auch machen.
Ich weiß noch, in einer meiner ersten Studentenbuden, wir hatten so einen Kiosk gegenüber und da hat es irgendwann auch abends, hat es halt gescheppert, auf den Balkon gegangen, geguckt und da ist halt einer, hat Scheibe eingeschmissen, ist in den Laden rein. Ja, kannst nichts machen, rufst die Bullen und setzt dich auf den Balkon, guckst das Spektakel an. Rauchst ein oder so.
Bist du durch, wenn nichts passiert. Ja, so. Wenn er davon kommt. So.
Wir hatten einen Wetttopf.
Der dritte Typus ist dann Handeln jenseits des Staats. Handlungen, die direkt gegen den Staat beziehungsweise eine neue Ordnung gegen den Staat gerichtet sind oder eine neue Ordnung soll hergestellt werden.
Oder eine Alternative.
Richtig. Der Sturm auf das Kapitol in Washington, das ist Vigilantismus jenseits des Staats. Die wollen eine neue Ordnung herstellen. Der Motherfucker oder allgemein Superschurken, das ist Handeln
jenseits des Staats. Wir reden immer noch nicht von Trump, liebe Leute.
Ja, das ist Handeln jenseits des Staats, was die Superschurken hier machen. Mhm. Der Unterschied, also die Superhelden und die Superschurken, korrigiert mich, machen im Prinzip das Gleiche. Mhm. Das sind beides Menschen, die Selbstjustiz begehen, Vigilanten. Der Unterschied ist die Perspektive.
Mhm. Ja. Aber das ist ja ein Thema, das in Comics oder Comicverfilmungen halt auch ständig thematisiert wird. Ne? Das ist gerade bei Batman halt, ne? Dass die beide im Prinzip genau das Gleiche tun, nur mit unterschiedlichen Zielen.
Ja. Ja, oder was halt zum Beispiel auch sehr, sehr häufig einen guten Bösewicht ausmacht. Das, was er tut, was er tun muss für seine Motivation, ist böse. Also die Tat selber, ja, ist böse, die charakterisiert ihn als bösen. Aber zum Beispiel bei Black Panther, der Bösewicht Killmonger, der einfach nur die Kulturgüter seiner Familie, seines Erbes, was auch immer das war, ich weiß es nicht mehr genau, weil ich fand den Black Panther-Film kacke, der aber sehr nobel eigentlich handelt, indem wie er aber handelt, halt Böses tut. So.
Ja, das hat Disney ja tatsächlich auch, oder Marvel ja ein bisschen vergeigt, da machen sich doch die Jungs von den Honest Trailern so geil drüber lustig mit dem, so wo sie erklären, was Killmongers Hintergründe sind und dann so, oh mein Gott, schnell, lass ihn irgendwas Böses tun, dann siehst du, wie er diese alte Frau da wirkt, ah, okay, he's the bad guy.
Ja, das ist ein Evergreen der Superhelden-Themen. Civil War bei den Avengers.
Hier, wer ist gut, wer ist böse, ja.
Batman vs. Superman, genau das gleiche in der Serie The Boys wird das auch diskutiert, dass es immer höchst problematisch ist, wenn Leute ohne die Kontrolle des Staates selbst Justiz vollziehen. Ja? Also Ankläger und Vollstrecker in einem. Und es ist immer eine Frage der Perspektive.
Außer bei Judge Dredd. Denn die Dredds. Nee, die Judges.
Du hast heute richtig Bock, Tobi.
Die Judges.
Ja. Ja, da ist er doch.
Richter Henker.
Ankläger geschworener Richter und Vollstrecker.
Sie haben auf einen Judge geschossen. Das Urteil lautet Tod. Wenn sie die Geisel jetzt freilassen, wenn sie ihn die Geisel jetzt freilassen, nehme ich die große Munition für einen schnellen Tod.
Geiles Angebot.
Cool. Die Männer und Frauen vom Justizpalast.
Ey, mir fällt da tatsächlich auch gerade konkret eine Szene aus Kick-Ass 1 ein, wo sie in das Heim von dem Drogendealer, wie heißt der, Ras Alkohol, wie heißt der nochmal?
Raul.
Nee, Rasul.
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 Ras Alkohol. Ras Alkohol war bei...
Ras Raul. Raul.
Rasul.
Rasul.
Kauf dir nie ein Huawei.
Ich bin Sul.
Raul Rasul.
Ich bin Sul.
Alter. Wo der Super Mario Gomez. Wo der Super Mario Gomez da in dem Raum ist, ne? Ach, leck mich doch. Ja. Pass auf, die bringt alle um.
Ja.
Die bringt alle um.
Oh Gott,
und die ganzen Kiffer. Der eine sieht gar nicht mal aus wie ein Gangster, sondern einfach nur wie der Pizzabote, wie der Kiffer mit den langen Haaren.
Ist echt so, ja.
Wir wissen gar nicht, ob die anderen auch Straftaten begangen haben.
Wahrscheinlich nicht, außer Drogen zu nehmen.
Und der Raul Rasul, wir wissen nur, dass er diese Frau eingeschüchtert hat.
Ja, und geschlagen.
Die werden alle umgebracht,
ja, und zwar
ohne Fragen
brutal
zu stellen.
Also du hast recht, ein paar von den Jungen stehen dann auf und wollen Kick-Ass halt eben auch ans Leder so, ne? Weil das
Notwehr,
so
Notwehr.
Ja, okay, Notwehr ist es nicht. Kick-Ass sagt, hör auf und ich gehe jetzt. Das ist keine Notwehr. Sondern stehen die da mit fünf Mann um ihn herum, wollen ihn verkloppen. Aber da sitzen irgendwie noch fünf andere, die da am, der eine ist da am Zocken oder guckt beziehungsweise beim Zocken zu. Einer kifft halt ein bisschen in der Ecke. Dann hast du dann noch besagte Frau im roten Kleid, die auch nichts macht außer Schimpfwörter rum. So, die werden alle niedergemetzelt. Also wirklich ohne Sinn und Verstand werden die in Scheiben geschnitten. Oder wie die besagte junge Dame an der Tür aufgespießt. So, die haben nichts gemacht. Die waren vielleicht ein bisschen high. Na und? Aber das ist doch kein Grund für ein Schwert im Kopf.
In Amerika ist das aber ein Grund dafür, weißt
Stimmt,
du?
Stimmt, und sie war zu freizügig angezogen und hatte Sex, bevor sie verheiratet war.
Ganz genau. Das sind alles Dinge, vor denen uns die Eremiten gewarnt haben.
Ja, Mann.
Ja. Mm. Also Hit Girl ist nicht die Gute in der Geschichte.
Hit Girl, das
kann man nicht anders sagen.
Hit Girl ist mit 10.
Die ist das sowieso. Die handelt
Massenmörderin.
Hit Girl handelt ja auch absolut nicht moralisch. Jedenfalls, sorry, die ist 10. Die hat doch gar keinen moralischen Kompass, der in irgendeiner Art und Weise ausgerichtet. Die macht das, was Daddy ihr sagt und guckt, dass es ihr noch Spaß macht.
Also die hat ja, ne, ich habe ein Spiel draus gemacht.
Ja,
das ist halt die. Du hast ein 10-jähriges Mädchen. Du hast eine 10-jährige gebrainwashte Kampfmaschine, so, das wollte ich sagen.
Das ist echt schwierig für uns ohne Alkohol, Leute.
Ja, wir lallen ohne Alkohol.
Nee, weißt du, so, du hast irgendwie so ein, das ist ja eine programmierte Maschine, das ist ja kein Kind, was du da hast, ne? Ja. Also Hit Girl. Die besteht ja, oder ihr ganzes Leben besteht nur daraus, wie werde ich möglichst effizient zur besten und effizientesten Killerin aller Zeiten. So, und ihr wurde eingetrichtert, those are the bad guys. So, das sind die Bösen. Die bringst du um. Und böse sind folgende Leute: Junkies, Drogendealer, Waffenschmuggler, Mafiosi. Völlig ungeachtet dessen, ob der Typ, der auf der Couch sitzt, nur gerade da war, der hat einen stressigen Arbeitstag und hat seit 5 Jahren mal wieder einen Joint geraucht. Kopf ab. Ja. Und, so, weißt du, und das macht sie, sorry, aber das macht sie nicht so guten. Diesen Rasul umzubringen, keine Ahnung, vielleicht hat er schon häufiger Stress gehabt und er ist offensichtlich ein relativ
aggressiver Typ.
Ja, nicht nur aggressiver Typ, sondern auch ein relativ erfolgreicher Drogendealer, was schlecht für die Gesellschaft ist. Sehr schlecht, ne? Also je nachdem, was der da vertickt. Da der aber für Dimitrios oder Dimitrios, für Mark Strong arbeitet, ist das wahrscheinlich übel, was der treibt.
Dimiko.
Also, ob er jetzt den Tod verdient hat, das will ich jetzt nicht sagen, ne? Aber da kann ich das irgendwie noch nachvollziehen, dass sie den filetiert.
Ganz ehrlich.
Aber alle anderen, sorry, Alter.
Die Wohnung von diesem Drogenboss, von dem Raul, das ist nicht so luxuriös.
Nee.
Das ist nicht so, ist ganz ehrlich.
Das ist nicht seine Wohnung, Alter. Das ist so eine Kifferabsteige, wo die Leute dann, also da steht nur eine Couch und ein Fernseher drin. Da werden die Drogen genommen und dann werden die Drogen verkauft. Aber
trotzdem,
nicht.
Wir wissen nicht, ob er im großen Stil Heroin und Crystal Meth verkauft oder ob er auf dem Schulhof an bereits Volljährige ein paar Gramm Gras vertickt.
Man kann das aber grob abschätzen, weil er Mark Strong sagt mal, okay, der und der ist weg und Rasul ist auch tot. Das heißt, wir haben keine Ware auf der Straße. Das scheinen zwei relativ dicke Typen gewesen zu sein. Also den Typen, den sie da in die Mikrowelle stecken. Und der Rasul.
Ach, Tobi, halt dein Maul.
Entschuldigung, ich, weißt du?
Geh dir den Film halt wirklich an. Geh dein alkoholfreies Bier holen. Und auch die Drogengang.
Guck mir den Film halt wirklich an. Heute eine Stunde vor der Aufnahme.
Auch die Gang vom, auch die Gang vom Drogenboss. Außer, dass die jemanden in der Mikrowelle töten. Okay, das lassen wir mal außen vor. Die haben einen Baumarkt, Alter. Die führen einen Baumarkt und verkaufen Bauholz. Wir wissen auch nicht, wie schlimm die wirklich sind.
Hä? Das ist eine Tarnung, Mann. Dadurch, damit wäscht er wahrscheinlich sein Geld und hat ja, einfach okay, so eine Lagerhalle. Nee.
Also, das kannst du so nicht sagen. Der Typ sagt wortwörtlich, sehe ich aus, als würde ich mich für scheiß Bauholz interessieren.
Ja, okay.
Ja, nee, Fred, da bist du ein bisschen blauäugig.
Nee, vergiss
ich. Baumarkt, als ob der da am Nachmittag noch die Muddis da halt irgendwie durchjagt.
Ich versuche heute ein bisschen verzweifelt des Teufels Advokat zu spielen. Ja.
Nee, aber ich verstehe schon, was du meinst, weil diese ganze Superhelden-Justizgeschichte dahingehend ist dann halt, weißt du, das ist so ein richtig schönes Stammtisch-Thema, weil wie oft, ich meine, wir kommen jetzt alle nicht aus den dicksten Großstädten halt irgendwie, aber wie oft habe ich mich auch in meiner Heimatstadt irgendwo wiedergefunden, dass ich am Tisch sitze mit Leuten, die dann halt, weiß ich nicht, groß rumtönen.
Kinderständern sollte man die Eier abschneiden.
Ja, da und da ist wieder das passiert. Ja, gleich die Eier ab, gleich aufhängen, Zaun drum, Bombe rauf oder das. Oh Mann, jetzt geht's los halt, ne? Jetzt geht's los, ja natürlich. Man muss natürlich Unrecht mit anderem, auch großem Unrecht natürlich dann halt auch...
Man findet sich aber auch, also das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge, dass man sich auch relativ schnell selbst bei solchen Aussagen wiederfindet. Ne? Wenn da hatten wir das Beispiel ja mit diesem komischen Kinderpornoring da in Münster, dass du dann im ersten Moment denkst du auch so, Alter...
Ja.
Alter!
Ja, so, ne? Aber das ist ja auch das, was Daddy ja zum Beispiel auch mit seiner Tochter halt, die Definition von einem Demokraten in den Comics. Mhm. Weil er sagt, sag mir die Definition von einem Demokraten. Ein abgefucktes Arschloch, das rumläuft und für das Töten von Babys ist, also Abtreibungen, aber gleichzeitig Rederunden abhält für Serienmörder halt so, ne? Also diese moralische Frage, wo, diese Frage dann dahinter halt einfach, wo ist diese moralische Grenze dann da? Ach ja, will ich hier auch nicht beantworten. Ist nur für euch mal was zum Denken.
Ja, definitiv. Übrigens, vielleicht noch zum Abschluss. Es gibt wissenschaftliche Hinweise. Ich sag nicht Beweise, weil die menschliche Psyche ist halt wie immer fucking komplex und es ist auch schwierig, das zu erforschen. Es gibt Hinweise darauf, dass Rache dem menschlichen Verstand nicht gut tut. Und dass man hinterher sich sogar noch schlechter fühlt, teilweise.
Ja. Ja, das ist ein Thema, das die Literatur, glaube ich, schon seit 1000 Jahren
durchkaut. Ganz ehrlich, steile These, aber ich glaube, dann haben sie es nicht richtig gemacht.
Du meinst die Rache?
Ja, wer Rache ausübt und sich danach halt schlecht fühlt, der hat sie nicht richtig gemacht.
Genau, wer nicht mindestens einmal in der Industriemikrowelle im Baumarkt gestanden ist, der hat nicht gelebt, Richard.
Ja. Ich mich für scheiß Bauholz interessiert.
Ey, Tobi, Alter, ey, was ist denn?
Nein, ich feier diesen Junge, Typen ey, einfach so. Ich finde das so lustig. Ja, dieses sinnlose Rumgebrülle in diesem Junge, Film, ich finde das so geil.
Tobi nimmt gerade wieder oder versucht gerade wieder ein bisschen abzunehmen und hat sich's Rauchen abgewöhnt. Das sind so zwei Extreme. Akro, und du trinkst doch gerade keinen Alkohol.
Ja.
Das ist gerade, ich glaube, das ist zu viel für dein System, oder?
Glaube ich auch.
Meine Güte, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass der innere Richard in dir so nervig sein kann.
Ja, Leute, ganz ehrlich, wir wollen jetzt die Kick-Ass-Reihe auch nicht zu sehr ausquetschen, weil so wahnsinnig viel mehr ist dann auch nicht drin. Haben wir irgendeinen tollen Aspekt noch vergessen? Wollt ihr nur irgendwas Tolles verlautbaren lassen?
Ich habe noch ein paar Trivias, aber die sind alle langweilig.
Echt? Nee, weil am Ende des Tages ist Kick-Ass einfach ein Film zum mal kurz abschalten.
Kurz Spaß haben, ja.
Kurz Spaß haben. Ey, ganz ehrlich, nehmt ein Zuckertütchen dazu, halt irgendwie. Ich glaube, nur Zucker?
Ab Februar wieder.
Nur Zucker. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich persönlich auch mal Bock drauf, den mal richtig überzuckert mir mal anzugucken. Ich glaube, dann ist der geil. Tobi, lass das mal machen. Fred auch. Nee, aber ja, wie gesagt, am Ende des Tages ist es halt, ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der polarisiert. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich vielleicht mal angucken, weil mal gucken, mich würde es mal interessieren, auf welcher Seite ihr euch dann so auch wiederfindet. Cool, beschissen,
also hab ich gelacht. Ich würde auf jeden Fall bei Motherfucker anschaffen.
Ja.
Die haben Stripperinnen.
Weil wenn du halt was gemerkt hast, wenn du halt was auch gemerkt hast bei uns gerade, hier auch generell, ihr beide auch in der gesamten Talkrunde, man kann so richtig nicht den Punkt fassen. Also der Film ist so ein bisschen wie, so der ist wie in Öl getaucht. Wenn er ihn hasst und meinst, jetzt kannst du irgendwas richtig angreifen, dann flutscht er dir auch schon wieder weg, weil der das immer wieder mit was wieder gut macht.
Aber es gibt auch extrem geile Situationen. Und Also
kurz, ja, deswegen sage ich, deswegen sag ich, so beschissen die Szene mit Hitgirl auch ist, wenn man darüber näher nachdenkt, dass sie halt eine mordende Killermaschine ist, so eine Moralkompass, die einfach willenlos irgendwelche Leute halt einfach abtötet. Im selben Moment gibt's dann aber halt auch Szenen, wie du dann sagst, die sind super geil.
Ja, also jetzt so Kleinigkeiten, ne? Ich meine jetzt gar nicht diese großen Action-Szenen und so, die sind natürlich fantastisch. Gerade diese, ich habe da mal einen Begriff für gelesen, Hallway Run-Through, wurde der mal in irgendeinem Artikel genannt, wo Hitgirl halt einmal
die Halle runterrennen.
Genau, und da halt irgendwie 30 Leute abknallt oder so, ist mega cool.
Ja.
Und Kugeln ausweicht und so ein Scheiß. Das meine ich gar nicht, sondern es gibt so mega viele Kleinigkeiten. So zwei hatte ich schon, da wo die, ne, ich habe nie was von Batman gesagt und dieses sehe ich aus, als würde ich mich für scheiß Bauholz interessieren, finde ich zum Schießen komisch, diese beiden Situationen. Und auch hier,
wenn ich noch einmal heute was von Bauholz höre, Tobi,
dann interessiere ich mich dafür.
Ich habe nie was von Bauholz gesagt. Warte mal, jetzt bin ich durch.
Tobi, wir haben eine Mikrowelle hier im Studio. Wenn ich noch einmal aus deinem Wort heute das Wort, aus deinem Maul das Wort Bauholz höre, dann stopfe ich dich in diese Nicht-Industrie-Mikrowelle.
Nee, Mann, dann packe ich deine Eier da rein und dann kannst du nach Hause auf deinem Sitzsack.
Oh Gott, ey.
Will eine scheiß Kick-Ass-Party, diese dämlichen Gören.
Lass mal doch wieder im Studio mit Nachbarn haben. Das tut mir echt zu laut. Oder dreh mich mal ein bisschen runter. Also meine Kopfhörer, mir klingeln echt schon ein bisschen die Ohren von Tobi.
Nee, aber ich wollte halt zu diesen ruhigen Momenten kommen. Was ich zum Beispiel auch zum Schießen komisch finde, ist dieser Bodyguard, den Mark Stronger hat, dieser große, dicke Kerl.
Der die Bazooka sich dann nimmt.
Genau, ja. Und dann halt mit dieser Bazooka so geil in dieses Büro läuft, Mark Strong ihn anschaut und er so mit so einem ganz unschuldigen Blick zurückguckt und dieser fetten Bazooka in der Hand und dann kurz Blick-Duell und dann ja, okay, danke. Und geht dann mit dieser Bazooka wieder. Und geht die auch so holen, ne?
Ja.
Der geht dann nachher wieder raus, alle riesen Schießerei, bla bla, alle sind tot, kommt wieder rein, sagt nichts, zupft so seinen Anzug zurück, geht weg und kommt mit dieser Bazooka wieder. Ich finde diesen Moment so geil inszeniert und dieser Typ spielt das so lustig. Mhm. Also das ist wirklich Comedy Gold an der
Also
Front.
Als Rollkragen-Filmkritiker würde ich zu dem Film tatsächlich sagen, es ist kein guter Film, aber es ist eine Ansammlung von vielen echt geilen Szenen und Momenten.
Ey, diese
ist so ein
Ego-Shooter,
mal.
Diese Ego-Shooter-Geschichte mit Hitgirl und dem diesem Nachtsichtgerät, das war super cool. Also mittlerweile gibt's viele coole Ego-Shooter-Sequenzen oder sogar einen ganzen Film. Hier wäre es ja Hardcore, glaube ich. Aber vorher hatten das ja schon einige versucht. Doom zum Beispiel. Die haben es ja völlig verkackt.
Ja.
Es gab so viele beschissene Ego-Shooter-Momente in Filmen, weil natürlich Hollywood das aufgreifen musste, dass das im Game-Bereich um die Jahrtausendwende halt so mega erfolgreich war. Und Kick-Ass hat es als erster richtig hingekriegt.
Mhm.
Danach folgten viele coole, aber die haben es, zumindest kenne ich keinen, der älter ist, der es so richtig gut hingekriegt hat.
Es gibt übrigens als kleinen Filmtipp, falls ihr den noch nicht kennt, es gibt den Film Super Shut Up Crime.
Oh ja, der ist so geil.
Der ist im selben Jahr rausgekommen wie Kick-Ass. Der wirkt deutlich billiger. Da geht's, das ist im Prinzip die gleiche Story. Ein ganz normaler Dude wird in einer sehr realistischen Welt Superheld, aber bei Super Shut Up Crime ist es noch dreckiger und abgefuckter.
Und der Typ ist auch nicht normal, der hat's nicht ein. Gott hat sein Gehirn berührt.
Und der Typ ist völlig gaga.
Ja. Das ist übrigens von dem Regisseur, der auch hier Dings gemacht hat, wie heißt er, Guardians of the Galaxy, James Gunn, Guardians of the Galaxy und hier den Superman-Horrorfilm.
Brightburn,
genau, danke.
Also, liebe Hörer, schaut.
Brightburn spielt ja sogar im selben Universum wie Super.
Schaut gerne auch mal Super. Stimmt. Ja, fantastisch.
Super ist so geil.
Lies mal das Comic. Wirklich, Leute, lies mal das Comic. Das Comic ist ziemlich geil.
Und vergesst nicht, Leute, ich interessiere mich nicht für Bauholz.
Tobi.
Alter. Junge, du, ey. Ich sehe schon nächstes Mal.
iTunes-Rezension. Hier schreibt ein User. Bauholz.
Leute! Kinders, bevor wir zum Hörerfeedback kommen, ganz kurzer Hinweis bitte noch. Wir haben ja über Weihnachten wieder kranken Scheiß veröffentlicht im Premium-Kanal mit unserem Jahresrückblick, bei dem wir uns 2 Stunden lang angeschrien haben. Die Hörer sind zweigeteilt. Die einen sagen, boah, voll schlimm. Die anderen sagen, ich habe mich totgelacht. Verzeihung, da waren einfach die, das sind die Emotionen. Also hört euch die Folge mal im Premium-Kanal an, Recap 2020, da schreien wir uns wirklich minutenlang an.
Ganz ehrlich, ich glaube ja auch immer, bei der Erfindung von Fisherman's Friends wollten sie eigentlich auch ein Fruchtbonbon machen und dann kam irgendwann, ja scheiße, jetzt haben wir so ein starkes Ding und irgendein cleverer Werbetexter kam auf, Sind sie zu stark, bist du zu schwach.
Sind wir zu laut, bist du zu taub. Nee, warte.
Ja, kurzer, kurze wichtige Info noch zum Premium-Kanal. Das haben wir in der Hose-Runter-Folge vor Jahresende angekündigt. Wir ziehen Mitte 2021 komplett zu Steady um. Ja, das hängt am Dollarkurs, das hängt auch daran, dass es uns bei Steady tatsächlich besser gefällt und dass da mehr Kohle bei uns hängen bleibt. Ab Februar bei Patreon neue Premium-Folgen nur noch für Unterstützer ab $5. Und im Juli schalten wir den Patreon-Auftritt tatsächlich dann komplett ab. Also Leute, wartet nicht zu lange, kommt zu Steady. Da gibt es dann ab 3 € im Monat unseren Premium-Kanal zu hören.
Und zwar immer. Also diese Erhöhung auf 5 € ist nur bei Patreon. Nicht, dass es da Missverständnisse gibt.
Als Anreiz.
5 € nur Patreon. 3 € bleibt bei Steady.
Und es werden in der nächsten Zeit auch noch ein paar Steady-exklusive Sachen kommen, wie Votings, die wir nur bei Steady machen. Oder zum Beispiel gab es Weihnachten noch eine Mary Shitmas-Folge, die ich mit Nina zusammen gemacht habe, wo ich mit ihr zusammen Weihnachtslieder gesungen habe. Die gab es auch nur für Steady als Anreiz für euch. Wechselt bitte, Leute, denn Steady ist für euch cooler und für uns auch tatsächlich besser, weil mehr bei uns hängen bleibt. Ja. Über kackundsach.de.
Und damit kommen wir jetzt
zum Hörerfeedback. Schreibt uns euer Feedback über die Website kackundsach.de. Bernadette schreibt: Hallo und frohes neues Jahr, ihr Süßen.
Bernadette mit dem großen R.
Frohes neues, Bernadette.
Frohes neues.
Sie schreibt: Ich habe euch erst kürzlich entdeckt und höre gerade binge-artig alle Folgen kreuz und quer. Dabei ist mir in der Rick-and-Morty-Folge leider eine nicht-kanonische Aussage aufgefallen. Ihr kündigt dort euer erstes Studio an und Freddy sagt, Nina sei unter anderem von euch genervt, weil ihr immer eure Schuhe anlasst. Diese Aussage widerspricht dem allgemeinen Kack-und-Sach-Kanon, nachdem ihr immer ohne Hose aufnehmt. Oder wollt,
ach so, oder kann wollt auch ohne Hose aufnehmen und dabei Schuhe tragen?
Ja, und oder wollt ihr uns weismachen, dass A, Reinhard und Thorsten regelmäßig ohne Hose bei dir aufschlagen, ihr B, die Hose mit angezogenen Schuhen auszieht, wenn ja, möchte ich ein Video von Tobi sehen, oder C, ihr es euch ohne Hose, aber mit wieder angezogenen Schuhen gemütlich macht. Ich bitte umfassende Aufklärung und die Unterlassung derartiger irrenführenden führender Aussagen, eure euch im Gericht hörende Bernie.
Also, bei Fred zu Hause war es so, dass wenn man eintritt, hört man, fühl dich wie zu Hause. Ergo für Tobi und mich, Gürtel weg, Hose
das
runter.
Das habe ich euch nie gesagt, ihr Schweine.
Aber
das haben wir so impliziert.
Das würde ich euch nie sagen.
Was ihr jetzt nicht wisst, bei Fred Hilke zu Hause ist der Boden echt massiv dreckig. Deswegen haben wir immer die Schuhe angelassen, weil der hat das ganze Wohnzimmer so. Weißt du, wo Leute einen Teppich haben, hat Fred nur so.
So einen leichten Pilzflaum.
Nee, hat Fred auch kein Laminat und nichts. Der ganze Teppich ist so Vogelsand. Also da kommt. Weil er so das Beach-Feeling mag. Und das finden Tobi und ich aber scheiße.
Also ich wollte es ein bisschen realistischer erzählen. Wir haben die Schuhe natürlich ausgezogen, aber dann wieder angezogen, um am Balkon rauchen zu gehen. Und dann haben wir vergessen, sie wieder auszuziehen.
Ja.
Und irgendwann haben wir sie ganz angelassen. Und dann sind wir auch ohne Hose wieder nach Hause. Und dann hatte ich wochenlang dieselbe Boxershorts an. Alles hat furchtbar gestunken. Und dann sind wir umgezogen.
Also so geil, dass Leute davon ausgehen, auch dass wir mit zwar Schuhen an, aber ohne Hosen von uns oder von unserer Arbeit aus bis zu Fred fahren, um dann dort sagen zu können, wir zeichnen ohne Hose auf, als ob ich die nicht draußen trage und dann bei Fred so erst ausziehe.
Ja, aber da hat sie schon recht.
Ohne Hose zu, Richard, wo ist deine Hose hin? Hallo, Aufnahme, ich muss gerade
Tag heute. Aber da hat die Bernadette schon richtig, noch viel kranker wäre es, die Hose auszuziehen und dann die Schuhe wieder anzuziehen.
Bernadette, um das vielleicht für dich zusammenzufassen, wenn du bei Gericht arbeitest, kennst du das ja, es ist wahnsinnig kompliziert und umständlich und es geht alles immer durch 3 Distanzen und aber tatsächlich könnt ihr euch das so vorstellen, dass wir ohne Hose, aber mit Schuhen podcasten. Ob wir die noch tragen oder wieder tragen, ist
ganz das überlassen wir
ganz
euch.
Aber ganz Juristenantwort ehrlich, kommt drauf an.
Aber ganz ehrlich, wenn du an so einem richtig warmen Sommertag so deine Talare auspackst und die geht bis nach unten, du aber dir nicht unbedingt die Glassplitter von der Straße in den Zehen ziehen willst, dann gehst du ohne Hose, weil es ist ja luftig, du hast deine Talare an, die geht ja bis auf den Boden, ne? Hast aber trotzdem Schuhe an. Bäm, Rätsel gelöst. Ja,
ich trage auch grundsätzlich einfach Rock. Was sagt der jetzt? Ist ja keine Hose.
Gerade sagen, ganz genau.
Ich habe nie gesagt, dass ich in Unterhose da sitze. Ich trage halt Rock.
Ja, das stimmt, meine schwarzen Hosen sind eigentlich auch nur meine schlecht durchbluteten Beine.
meine Raucherbeine.
Sag mal, trägst du eine schwarze Hose? Nein, das sind Nekrosen. Boah.
Nekros, bei Oma.
Das ist eklig.
Bei Oma, ja.
Nekros bei Oma. Er hat ein Ödem.
Senior. Oh, viele Grüße an alle, die wegen Raucherbein im Krankenhaus sind, ey, die uns vielleicht jetzt hören. Xenia und Roy schreiben, wie ist das eigentlich mit Rauchern? Oh, passt sogar. Wie ist das eigentlich mit Rauchern in Serien und Filmen? In der Serie wird ja extrem viel geraucht. Wird denn da einfach ein starker Raucher gecastet oder gibt es so spezielle Zigaretten für Nichtraucher? Oder gibt es so Tricks, dass es nur aussieht, als würden sie tatsächlich rauchen? Oder ist das ein Schauspieler, den Schauspielern einfach egal, weil sie für die Rolle dann eben einfach rauchen? Wisst ihr da was?
Ich glaube, hast dir dieselbe Frage gestellt wie ich bei zum Beispiel Peaky Blinders. Wenn halt wirklich richtig, richtig viel Zigaretten geraucht wird, auch irgendwie ohne Filter und so, ja, Mad Men. Das sind für den Film sogenannte Herbalzigaretten. Die gibt's auch in der Apotheke zum Beispiel, kann man sich die auch kaufen. Die sind zur Raucherentwöhnung, stimmt, nicht mehr.
Nicht mehr, ja, seit ein paar Jahren nicht mehr.
Herbalzigaretten oder auch Kräuterzigaretten sind das. Das sind Zigaretten, da ist kein Nikotin drin, sondern nur Tabak. Für den Filmeffekt, für den Zigarettenrauch. Aber kein Nikotin. Das heißt, du kannst die theoretisch sogar auch ein bisschen rauchen, ohne dass die extrem viel schädlicher für dich
sind. Aber Richard, sicher, dass da Tabak drin ist? Weil Nikotin ist ja gar nicht das krass Schädliche bei Zigaretten, sondern die Tabakverbrennung.
Ja, aber Nikotin macht dich halt abhängig. Nee, ich glaube, da ist kein Tabak drin, sondern irgendein anderes Kraut.
Also ich habe auch von solchen Kräuterzigaretten gehört, die so eine Art Tee-Gemisch
drin. Die haben wir sogar schon mal geraucht an einem Studentenfilmset.
Ich habe die nie geraucht. Ich habe mir nur sagen lassen...
Mit wem habe ich die denn da geraucht?
Also ich habe noch nie so ein Ding tatsächlich gesehen.
Die haben da Gras reingetan.
Mir wurde beim Filmstudium tatsächlich auch erzählt, dass es so kräuterartige Zigaretten gibt. Ich kann da nicht viel drüber sagen. Ich habe mir nur sagen lassen, dass die anscheinend super eklig und scheiße schmecken.
Die schmecken
sollen.
Mega widerlich. Zu deinen Antwortmöglichkeiten, die du da gegeben hast, die stimmen tatsächlich einfach alle. Also es kommt einfach wirklich drauf an. Es gibt
nikotinfreie Zigaretten werden auch im Theater verwendet, sogenannte Herbalzigaretten.
Aber die Frage ist, ob das Tabak ist.
Ob das
eine andere Pflanze ist.
Pass auf, das ist beim Rauchen
jetzt. Bei der Verbrennung entstehen Schadstoffe wie Teer. Kräuterzigaretten zu rauchen ist daher kein gesundes Rauchen. Kräuterzigaretten können lediglich dazu beitragen, mit dem Rauchen aufzuhören. Außerdem kann eine Tabaksucht von vornherein vermieden werden.
Ja, aber welche Pflanze ist das?
Also die Kräuterzigaretten sind halt auch schädlich, aber nicht so schädlich wie normal. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube nicht, dass da Tabak drin ist, weil bei das Beschissene bei Kippen ist ja, das Nikotin macht dich süchtig, aber umbringen tut dich hauptsächlich der Tabak wegen den ganzen Verbrennungsstoffen.
Okay, aber zurück zu der Antwort.
Also die stimmen einfach alle, ne?
Genau, die stimmen einfach alle. Entschuldige, ja. Nee, da ist was anderes drin. Ich habe das falsch gesagt. Die sind nicht ohne Nikotin, sondern nur mit Tabak. Die sind ohne Tabak, ja. Also Herbalzigaretten ohne Tabak ist halt wirklich nur Tee-Zoll. Ja, das sind halt einfach Pflanzenkräuter irgendwie. Ja, aber ich hatte mal eine Herbalzigarette, die sind nicht schlimm.
Die
schmecken halt einfach nur nicht. Aber du kannst natürlich auch einfach den Weg des geringsten Widerstandes gehen und drehst halt Konstantin und holst dir dann Keanu Reeves ran, der wirklich einen der letzten Takes, wenn er sich die Pulsadern aufgeschnitten hat, Achtung Spoiler, so viele Zigaretten geraucht hat in kurzer Zeit, dass der Schauspieler tatsächlich grün anlief.
Ja. Also, genau, es gibt halt, alle diese Antworten sind richtig. So, es gibt Situationen, wenn viel geraucht wird und du hast eine Wahl zwischen zwei guten Hauptdarstellerinnen oder Hauptdarstellern, nimmst du im besten Falle den, der raucht, weil das ist einfach einfacher. Es gibt Situationen, wo Leute rauchen müssen, die nicht rauchen. Schönes Beispiel ist Allison Hannigan in Lily in How I Met Your Mother, wo sie raucht. Das sieht man auch, dass die Frau nicht raucht. Wohingegen Jason Siegel, krasser Raucher ist, und das sieht man auch.
Also
nicht, dass er krasser Raucher ist, aber dass er raucht und man weiß, dass er mega viel raucht.
Herbalzigaretten bestanden ausschließlich aus getrockneten Papaya, Eukalyptus, Haselnuss und oder Pfefferminz.
So, jetzt weiß es. Ja, bei How I Met Your Mother, die Allison Hannigan, die Lily, die Schauspielerin, soll sich ja massiv beschwert haben regelmäßig über Marshall, ihren Spielpartner. Jason Siegel, weil der wohl so aus dem Maul gestunken hat, weil er ständig am Rauchen war. Ja. Der muss so brutal nach Kippen gestunken haben. Ja. Und es sind auch Fälle bekannt, wo Leute einfach so viel rauchen mussten am Set, dass sie dadurch dann zusammengebrochen sind. Wie bei Apocalypse Now zum Beispiel. Der hat es wahrscheinlich freiwillig gemacht, der Martin Sheen. Aber es gibt alles. Ja. Alles war alle.
Also es kommt wirklich einfach drauf an.
Ja. Es kommt drauf an. Auch hier wieder die Juristenantwort. Ja.
Es gibt, ich habe sogar schon Filme gesehen, wo der Kippenqualm animiert war.
Ja, Mann.
Habe ich auch schon gesehen.
Ja. Das ist albern, dann lasst es einfach. Ja. So, dann lasst es wirklich. Halt. Eine Figur braucht nicht immer eine Kippe, um cool zu sein, mal ganz ehrlich.
Ja, also nee, das stimmt, aber schwierig wird's bei Autobiografien. Aber dann nimm einen anderen Darsteller.
Ja.
Also wirklich.
Dann nimm einer, der
Wenn du jetzt einen Nichtraucher, einen militanten Nichtraucher als Helmut Schmidt besetzt, sorry, aber dann hast du Scheiße gecastet.
Ja. So.
Ja, weil du kannst das Rauchen ja auch nicht weglassen, so bei so einem Film. Ne?
Ich weiß noch, Jeff Bridges hat zum Beispiel auch mal gesagt, als er die erste Zeile vom Drehbuch von The Big Lebowski gelesen hat, so ja, es stand nur drin, noch keine Textzeile, there is a dude in a supermarket in seinem bathing coat, totally stoned, ready for his next smoke. Weil er eh schon high ist, ne? Und Jeff Bridges hat das so gelesen. So, habt ihr meine Studentenbude gefilmt, als ich Didi war? Was ist jetzt los?
Ja, dann habe ich noch eine Zuschrift von Kai-Uwe Sacknath-Stoma. Lieber Fred, lieber Richard, Tobi, zu dir komme ich gleich.
Ach du Scheiße.
Wir sind ja immer offen für konstruktive Kritik. Ich will die jetzt vorlesen, weil die Mail auch witzig ist, Alter. Ja. Ich habe mittlerweile gut 90% eurer Folgen durchgehört, Premium inklusive, und denke, ich kann ein kleines Fazit ziehen. Ich höre euch ganz gerne. 5 Bier in 3 Stunden sind nicht viel, Richard. Und auf jedem Fall Team Farb. Jetzt zu dir, Tobi.
Oh nein.
Mir ist erst vor kurzem nach schon unzähligen Stunden Kack und Sach aufgefallen, weshalb ich manchmal einfach furchtbar aggressiv werde, wenn ich euch höre. Tobi, du Penner.
Überraschung.
Hör auf, während du am Schwadronieren bist, deinen Rülpser durch Schlucken zu unterdrücken. Ich bekomme jedes Mal einen Puls von 450, wenn du gefühlt 20 Mal in einem Satz schlucken und pausieren musst. Ja, Mann, das ist mir auch schon aufgefallen.
Ja, dafür habe ich von dir auch schon richtig Ärger gekriegt.
Entweder hältst du den Rand oder du knallst das Teil ordentlich und straight ins Mikro, damit ich auch was davon habe.
Ich mach das aber tatsächlich auch oft, wenn ich trinke und dann viel zu schnell quassel, was ich dann ja einfach immer tue, dann muss ich irgendwann gegen Schluckauf ankämpfen, weil ich meine Atmung so durcheinander bringe durch mein energisches Gequassel. Und dann fange ich halt immer an zu schlucken gegen Rülpsen, gegen Schluckauf. Das ist alles ein Riesenkuddelmuddel. Und wenn ich nüchtern bin, rege ich mich zu sehr auf.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft uns das schon den Arsch gerettet hat auf dem Kiez, weil Tobi einfach nicht weiterreden konnte.
Das Leben eines Podcasters halt, ne?
Ja.
Weißt du, Leute, die Hörer da draußen, die halt normale Berufe haben, so wie im Gericht oder Real-Life-Superheld oder was machen die Hörer noch so? Was machen im Baumarkt, wenn ihr im Baumarkt beim Bauholz arbeitet? Ihr habt Probleme wie, keine Ahnung, mein Schuh ist offen, mein Chef gibt mir zu wenig Geld. Nein, man zieht euch Tobi rein, das sind Probleme. Ich unterdrücke meinen Rülpser mit Schlucken.
Das war mein konstruktiver Beitrag.
Ihr habt keine Ahnung, wie ich leide. Mein Job ist der härteste von allen.
Wir kommen jetzt zu den nüchternen, aber trotzdem lustigen.
Oh, nee, warte mal. Wir haben Schokolade, aber zuckerfrei.
Podcast-Rezensionen. Wir lesen immer eine schöne Podcast-Rezension vor. Eine jeweils aus Apple Podcasts, eine aus der Android-App Podcast Addict. Pass auf, der Username passt zu unserer heutigen Folge. Vigilante51 schreibt, How I Met the Cuckies. Ich habe euch in einer schweren Zeit meines Lebens entdeckt. Ich leide an einer ausgeprägten Hornhautkrümmung und habe nur eine Sehstärke von 3%. Krass.
Oh, Alter.
Im März bekam ich eine Hornhauttransplantation. Danach war ich in allem eingeschränkt und konnte 8 Wochen keine Serien und Filme schauen oder lesen. Durch eine gute Freundin habe ich im Krankenhaus euren Podcast entdeckt. Ihr habt mir geholfen, nicht durchzudrehen. Für den Humor, Faktenwissen, was ich dazu gewonnen habe, möchte ich mich bedanken. Ihr seid der einzige Podcast, den ich höre. Deshalb 5 von 5 Sternen.
Geil.
Cool.
Hoffentlich geht's dir besser.
Dankeschön. Ja.
Also schreibt mal gerne, ob das diese Hornhauttransplantation was gebracht hat. Das klingt so weird irgendwie, eine Hornhauttransplantation. Ich habe das schon oft gehört, aber ich habe noch nie was davon gehört, ob das was bringt.
8 Wochen lang nicht gucken, nicht gucken und auch nicht lesen können, das ist hart.
Ja, das ist echt hart.
Ja, für uns, aber wenn du eh schon eine Sehfähigkeit nur noch von 3% hast, ich glaube, dann ist es nicht mehr viel zu, ich kann eh nicht mehr lesen.
Ich muss ehrlich sagen, dass mich 8 Wochen nicht hören können, mich persönlich wahrscheinlich aber noch fertiger machen würden.
Ah, nee, Mann.
Ich fände beides einfach Käse.
Ja.
Ja, das ist beides Shit.
Ja.
Ja, und komm, Richard, weil du gerade in der Hand hast, lest doch du mal die ausgesuchte Rezension aus Podcast Addict vor.
Ja, gerne. 4 Sterne von Theresa.
Oh!
Theresa K. Während eurer Binge-Watching-Folge dachte ich mir, jetzt ist es soweit. Die drei Herren der kaktastischen Schöpfung kriegen jetzt auch von mir eine ordentliche Rezension. Doch dann traf es mich wie ein Blitz. Supernatural, eine Monster of the Week-Serie zu nennen. Zack, da ist mir gleich das Steinsalz in die Schrotflinte gerutscht. Nach 15 Staffeln fesselnde Storyline verknüpft mit verschiedensten Mythen biblischen Ausmaßes, muss ich euch nun einen Stern abziehen und einen Haufen auf die Türschwelle setzen.
Igitt! Okay, man muss, also bevor Richard loslegt zu meckern, was ich verstehe.
Nein, ich habe neulich Karate Kid gesehen, ich bin sehr Mr. Miyagi-Style gerade.
Eine Sache muss man dazu sagen, wir haben das nicht nur einmal gesagt, dass Supernatural eine Monster of the Week Serie ist, wir sagen das immer und ja. Ich bleibe dabei.
Yep.
Und jetzt, Richard.
Ich bleibe auch dabei zum größten Teil, weil es ist, also, eigentlich muss man es relativieren. Wir haben recht, du aber auch. Esel nennt sich immer zuerst. es ist, wie sagt man so schön, eine Serie mit Monster of the Week Elementen. Das ist Akte X auch. So, und jetzt packe ich mein Akte X-Tum aus. Trotzdem bleibe ich dabei zu sagen, ja, es gibt bei Supernatural eine fortlaufende Handlung, die gibt es bei Akte X auch, sonst wären Mulder und Scully niemals so weit gekommen, wie sie in ihrer Geschichte zusammengekommen sind als Traumpaar des FBIs. Yeah. Ganz genau. Und es hat dieselbe Serienstruktur. Und wenn Akte X als Monster of the Week Serie verschrien ist und sich Supernatural nachweislich auch an dieser Struktur orientiert hat, dann darf man das als Monster of the Week Serie bezeichnen. Das schließt ja nicht dahingehend aus, dass wenn es viele Staffeln gibt, dass natürlich die Figuren mittlerweile eine Backstory haben und viel durchhaben.
Also 2 Punkte dazu. Erstens, Monster of the Week bedeutet nicht, dass die Serie Käse ist.
Richtig.
Das ist eine Erzählstruktur, das ist keine Bewertung.
Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen nicht, dass sie immer nach einem bestimmten Schema verläuft.
Genau.
Und Monster of the Week kann sich auch mal 2 Wochen hinziehen. Also es kann auch mal 2 Wochen kein Monster kommen. Genau.
Damit treffen wir keine Aussage über die Qualität, sondern nur über die Form.
Ja. Dr. House, 2. Staffel ist zum Beispiel auch. Die 2. Staffel von Dr. House ist Monster of the Week.
Nee, die erste auch.
Ja.
Die ersten beiden. Ich glaube, erst Staffel 6 nicht mehr gefühlt.
Krankheit of the Week.
Ja, es wird halt, also bei Supernatural ist es ja so, ich habe mir das jetzt mal erklären lassen, dass es halt so im Laufe der Serie wird diese Handlung immer dichter. Also es geht immer weiter weg von diesem Monster of the Week-Schema, geht aber nie ganz weg. Sondern so, ja, ist im Prinzip, wie gesagt, bei Dr. House eben auch der Fall. Das ist so ein klassisches Motiv von sehr erfolgreichen
Struktur
Serien.
Ist immer, stör mich noch nicht, House hat noch nicht die zweite falsche Diagnose gestellt. Klassischer Aufbau.
Also, wie gesagt, Monster of the Week ist keine Wertung, sondern eine Beschreibung. Eine Erzählstruktur. Ja.
Bam. So.
Das ist genauso wie Soft-Sci-Fi und Hard-Sci-Fi. Erinnert ihr euch? In unserer Filmwissenschaft-Sci-Fi-Folge habe ich seither auch 2-mal noch erlebt, wo ich gesagt habe, ja, Star Wars ist typische Soft-Sci-Fi. Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja. So, als ob das eine
Faustrecht.
Also, nee, da hört man halt raus, dass das dort missverstanden wird als eine qualitative Aussage. Das sagt nichts darüber aus, ob das gut oder schlecht ist. Das ist nur die Form.
Rick and Morty ist auch eine Monster of the Week-Serie und die ist mega.
Ja.
Ja.
Gut, genau. Leute.
Also, Simpsons, South Park, geißelt uns da nicht mit dem Faustrecht, bitte. Von daher, ich muss das jetzt nicht mehr benutzen.
Das war echt so eine Urgestein-Nazi-Band aus den 90ern.
Oh,
ne?
Echt? Okay.
Ja, die,
da benutze ich das am besten. Aber trotzdem, ich will nur.
Hört auf, Werbung für die zu machen.
Das meine ich ja gerade.
Ich will da nur ganz kurz, auf die Rezension zurückkommen.
Wenn wer eine Folge von uns so lange hört, dass er das jetzt gehört hat und jetzt impressed ist von Faustrecht und jetzt Faustrecht-Hörer wird,
dann haben wir
irgendwas falsch gemacht.
Gott bewahre. Nee, aber trotzdem, dadurch, dass wir den Fehler aufklären konnten, fordere ich den Stern zurück. Du hast Wissen dazu bekommen.
Gib den Stern zurück. Verdammte Scheiße.
Den Haufen kannst du da lassen.
Ja, den Haufen kannst du da lassen. Den nehmen wir gern. Was wir dann machen? Geheim.
Das ist unser Ding.
Warum er genau die richtige Temperatur und Farbe hat. Man könnte jetzt behaupten, es gibt ein Bewertungsprofil bei uns, aber das behauptet hier keiner.
Jetzt weiß ich auch, warum die Mikrowelle immer so stinkt. Gut, Leute.
Wegen Tobi unterdrückt den Rülpser. Der
Mensch, Leute, wir machen Feierabend. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, nochmal die Erinnerung, abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady. Schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de. Nochmal die kurze Erinnerung, wenn ihr den Premium-Kanal jetzt noch über Patreon hört, wechselt bitte rechtzeitig. Am 1. Juli 2021 schalten wir unseren Patreon-Auftritt ab. Dann gibt es nur noch Steady. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in all den Podcast-Apps, die es da draußen gibt, die ihr euch überall kostenlos runterladen könnt. Wir kriegen übrigens überhaupt kein Geld von Spotify, keinen einzigen Cent. Folgt uns in den sozialen Medien. Tickets für unsere Live-Shows gibt es bei eventim.de. Jetzt Anfang 2021 kann man ja mal wieder optimistisch sein und vielleicht findet Ende des Jahres unsere kleine Tour ja statt.
Genau, insofern ihr euch impfen lasst, findet das vielleicht statt, ja.
Ja, und hört mal in unser Nebenprojekt rein, den Podcast Handvergnügen. Und wenn euch jemand anbietet, euch impfen zu lassen, dann macht's doch einfach.
Ramona hat's schon gemacht.
Echt?
Gestern, ach so. Ja.
Okay, krass.
Na gut, die ist aber auch in der Altenpflege, die musste jetzt auch.
Ja, das klar. Nee, die musste nicht, aber
ja, hatte die ja, Chance. Stimmt. Ja. Ja, stimmt.
Niemand muss sich impfen lassen, aber wenn euch jemand fragt, dann sagt doch einfach ja. Gut, Leute, wir machen Feierabend. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss.